Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Die erste Staffel ist rund, deswegen ist natürlich die erste Staffel besser. Aber ich verstehe dein Gefühl so gut, weil ich finde, es ist trotzdem eine super Fortsetzung von der ersten Staffel.
Ja.
Es ist so, ihr habt mich mit der ersten Staffel, habt ihr mir Charaktere, die alle Misfits sind und die ich eigentlich auf dem Papier nicht leiden kann, habt ihr zu einem Team geformt und jetzt will ich wissen, was für Abenteuer sie noch erleben. Und deswegen finde ich die zweite Staffel immer noch grandios. Ich bin nur trotzdem sehr enttäuscht vom Ende.
Sag mal, Lisa und Marco, welche Staffel von Peacemaker hat eigentlich den besseren Titelsong? Die erste Staffel mit Do You Wanna Taste It von Wigwam oder die zweite Staffel mit Oh Lord von Foxy Shazam?
Tja, du. Also ich muss sagen, das sind beides ziemliche Banger und auch ziemlich coole Choreografien. Ich würde sagen, ich bin schwierig. Also ich glaube, eigentlich der von Staffel 1, weil das noch so ein bisschen so das erste Mal, dass man halt überhaupt auch so eins von diesen Intros gesehen hat und irgendwie war das so der erste Eindruck der Serie, deswegen ist das noch so ein bisschen mehr in meinem Kopf. Und außerdem finde ich immer bei der, ich weiß gar nicht, ob das jemand von euch mir mal gesagt hat oder ob mir das selber aufgefallen ist, auf jeden Fall gibt's ganz am Ende von dem Intro, stellt sich ja Eagly hin und dann korrigiert er nochmal seine Position, so von wegen, oh nein, ich stehe nicht auf dem richtigen Ort. Und das finde ich irgendwie so witzig, dieses kleine Detail, dass ich glaube ich...
Mit seinen Jazz-Hands.
Ja, genau. Eagly auch einfach. Ah, der zweite ist auch ein richtig guter Song. Also ich muss sagen, es hätte auch diese, der Unterschied zwischen den beiden Intro-Songs hätte auch größer ausfallen können. Ich finde, der zweite kommt ganz gut ran, aber ich würde trotzdem eins sagen.
Und du, Marco?
Ich würde sagen, eins ist mehr catchy. Also auch, ich finde sogar als Kommentar auf das vorher gesehene Intro, also es gibt ja immer einen Opener und dann kommt die Titelsequenz. Do you really wanna taste it? Ist natürlich die viel bessere Antwort auf was immer vorher lief.
Ja.
Also eigentlich ist mehr catchy der erste, aber der bessere Song ist ganz klar von Foxy Shazam, Oh Lord. Der ist so gut. Also am Anfang, ich weiß auch nicht, vielleicht hat mir der Kontext gefehlt. Ich war erst ein bisschen enttäuscht und fühlte, es wäre ein Downgrade. Und umso öfter ich mir das angeguckt habe, umso mehr habe ich mich in diesen Song verliebt.
Ja, ich bin auch so reingewachsen.
Ich bin dabei, wie ich den ganze Zeit summe, dass ich den beim Duschen höre. Und das ging ja auch noch mal viral, das kommt ja noch dazu, dass Leute festgestellt haben, man kann das zu allem dazuschneiden, egal wie schlimm es ist, ob es aus Film oder aus der Realität ist. Du lässt den Song so ganz langsam reinfaden. Habt ihr das gesehen,
dieses virale? Nee, in der Bubble war ich nicht.
Gar nicht?
Nein.
Also ich war voll in dieser Reels-Bubble auf Instagram, dass Leute den Song reingeschnitten haben zu allen, vor allem zu Filmtwists oder zu ganz besonders schlimmen Enden. Jetzt fällt mir nichts Besonderes ein, außer dass es einer zu 9/11 geschnitten hat, was ziemlich, viel war. Aber es war so der ultimative Beweis dafür, dass man das wirklich überall reinschneiden kann. Ich meine, sowas wie Dumbledore stirbt. Und dann hörst du schon, wie ganz langsam die Musik reinfadet und dann zack. Und auch diese enttäuschten, diese Gesichter, wie alle gucken und dann zack.
Und dann die Musik.
Du kannst es zu allem benutzen. Ihr müsst es mal, also wenn ihr einmal in dieser Bubble seid, wenn euch ein Freund oder so irgendwas davon geschickt habt und ihr habt euch dieses Reel bis zum Ende durchgeschaut, ich schwöre, ihr werdet wochenlang nichts anderes mehr sehen, als Oh Julian, als dieses Oh Julian zu hören. Und ich finde den Song natürlich der Hammer. Kommt noch dazu, finde ich, beim ersten Song, bei der ersten Staffel, wenn du die schon mal gesehen hast und auch beim Rewatchen oder sehr gut mittendrin, fällt dir auf, dass der Song eine Metaebene hat. Also der Tanz, diese ausdruckslosen Gesichter, dass immer mehr Charaktere dazukommen, dass du langsam zu ausdruckslosen Gesichtern, zu ganz bestimmten Charakteren eine ganz andere Einstellung hast, warum die gerade so ausdruckslos sind. Das ist eine ganz geile Metaebene, die der erste Song aufmacht. Und der zweite macht auch eine Metaebene auf, aber das wird ja bis zur sechsten Folge nicht klar. Erst ab der sechsten Folge. Ja. Ihr wisst, wovon ich rede. Ich spoilere hier bewusst noch nicht. Und das dann auch noch dazu kommt, dann ein göttliches Gericht wird dieser Song sein. Und ich heule jetzt schon in meinen Schlaf, dass ich eventuell kein drittes Intro kriege. Aber darüber reden wir gleich.
Das ist sehr interessant. Es ist jetzt doch unterschiedlicher die Antworten, als ich das gedacht hätte, weil für mich ist die Antwort eigentlich relativ eindeutig. Die erste Staffel hat den weitaus besseren Titelsong. Der Refrain vom zweiten Song von Oh Lord mag ja ganz nett sein, aber die Strophen sind halt, passen überhaupt nicht zu dem, was getanzt wird. Das ist einfach kein catchy Titelsong für mich. Insofern, aber vielleicht lässt sich das dann ja tatsächlich sogar auch über die also auf die ganze Qualität der Staffel überstülpen. Schauen wir mal, wie sich das Ganze dann entwickelt später hier, die Diskussion. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. In The Suicide Squad ist er eigentlich gestorben, doch dann hat DCU-Mastermind James Gunn nicht nur Peacemaker wieder zum Leben erweckt, sondern ihm auch noch eine eigene Serie geschenkt. Die erste Staffel hat geradezu einen Hype um die Figur, um John Cena, ausgelöst. Kann da die zweite Staffel das noch übertreffen? Jetzt, da das Finale gelaufen ist, können wir endlich darüber reden. Wir, das sind Elise Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mac, die wie ich extra für diesen Podcast alle 16 Folgen in Rekordgeschwindigkeit durchgebinged hat. Hallo Lisa.
Hallo.
Und Marco Risch, YouTuber, also known as Nerdkultur. Und wenn ihr ihm auf Social Media gefolgt seid, dann hattet ihr garantiert auch einen Ohrwurm von den Peacemaker-Titelsongs. Hi Marco.
Hi. Ja, genau so war's. Wer mir gefolgt hat, der ist diesen Reels eigentlich nicht aus dem Weg gelaufen. Ich bin schockiert, dass ihr beide Staffeln durchgebinged habt. Da wart ihr ja richtig hinten dran.
Ja, ich vor allem, wenn man bedenkt, wie oft du uns schon gesagt hast, dass wir diese Serie gucken sollen. Also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass du schon nach der ersten Staffel meintest, dass es so gut ist und wir das gucken sollen. Ich glaube, wenn mir jemand gesagt hätte, dass Danielle Brooks mitspielt, hätte es eher angefangen, denn ich liebe Danielle Brooks.
Ach, wegen Orange is the New
Black. Ja, genau, ne? Daher kenne ich die. Und die ist so richtig cool. Die ist eine richtig gute Schauspielerin. Ich mag die.
Ja, und mich gibt's auch noch, wollte ich nur kurz noch sagen. Ich bin Fabian Douglas, ich bin auch Moderator von GigaTV Mac und jemand, der sich auf das neue DCU unter James Gunn ziemlich freut. Aber bevor wir mit Peacemaker den Frieden bringen, egal was es kostet, erstmal ein wenig Werbung. Ihr habt Superman nicht gesehen, möchtet aber die zweite Staffel von Peacemaker sehen oder generell mitreden? Dann schaut doch mal auf Featured vorbei. Da findet ihr einen Artikel, der den ganzen Film inklusive Ende erklärt. Auch sonst lohnt sich ein Besuch der Webseite, denn auf Featured erfährst du, was im Digitalfernsehen läuft, welche Entertainment-Apps du dir angucken solltest und welche ultrascharfen TV-Trends auf dem Programm stehen. Hier entdecken Cineasten, Serienjunkies und Blockbusterjäger nicht nur das Fernsehen der Zukunft, sondern auch aktuelle Highlights aus Live-TV und Video-on-Demand-Angeboten. Den Erklärartikel von Featured, dem Magazin für digitale Kultur, haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Ja, aus der Werbung zurück zu Peacemaker. Und weil wir ja keine Podcast-Folge zur ersten Staffel gemacht haben, Schande, Schande, wollte ich mit euch noch ein bisschen erstmal darüber reden. Dabei kann es auch zu Spoilern kommen. Ich meine, die erste Staffel ist jetzt schon seit ein paar Jahren draußen. Insofern müsst ihr euch darauf gefasst machen. Ja, um die Staffel 1 hat sich ja ein riesiger Hype entwickelt. Das wissen nicht nur die Leute, die Marco auf Social Media folgen. Marco, du bist ja seit der ersten Staffel großer Peacemaker-Fan. Was macht denn die Serie für dich so besonders?
Das macht sie für mich so besonders. Ich glaube, was ich wirklich, wirklich bemerkenswert finde, ist, wie geckig das Ganze ist und wie soll ich sagen, wie drüber das in jedem Dialog ist versucht, auch Gags unterzubringen und dann auch noch eine billige Fortsetzung von The Suicide Squad ist, muss ich immer noch vor Augen halten. Peacemaker ist nur entstanden, weil James Gunn bei Corona langweilig war, beziehungsweise wie er mal neulich erzählt hat, sein Schreibprozess ist eigentlich, dass er 5 Seiten am Tag schreibt. Egal, also er schreibt immer 5 Seiten. Und wenn er es mal nicht tut, weil er Urlaub hat oder was auch immer, dann schreibt er am nächsten Tag eben 10 Seiten. Aber er hat sich als festes Ziel vorgenommen und deswegen ist sein Output so hoch. Er schreibt ja nicht nur seine eigenen Filme, er ist ja eigentlich als Hollywood-Autor groß geworden, war der erste Hollywood-Autor, der 2 Nummer-1-Filme in 2 aufeinanderfolgenden Wochen hatte. Das war Scooby-Doo und Zack Snyders Dawn of the Dead.
Scooby-Doo hat mich richtig traumatisiert als Kind, by the way. Ich habe das irgendwie mit 6 oder so geguckt und ich fand das so gruselig. Ich weiß nicht, welcher ist das, der erste oder zweite Scooby-Doo, wo die auf dieser Insel sind und diese Monster quasi die Insel übernehmen wollen?
Das weiß ich nicht, ich habe mir die nicht angeguckt, okay. Aber er hat den ersten geschrieben. Ich weiß nicht, ob er den zweiten geschrieben hat. Aber worauf ich hinaus will, ist, der ist eben Autor. Und weil ihm langweilig ist und er ist ein Autor und es ist Corona und er sitzt zu Hause, hat er Peacemaker geschrieben. Und er war sich selbst, glaube ich, sehr dankbar, dass er Peacemaker nicht hat sterben lassen. Weil das war etwas, was er normalerweise hasst wie die Pest. Und Peacemaker ist die einzige Figur, von der er behauptet, dass er diese Ausnahme je gemacht hat und noch machen wird, dass er sie nicht sterben lassen kann. Selbst jemand wie Groot ist nicht, ist in seinem Kopf gestorben. Also Groot ist im ersten Teil gestorben. Was wir sehen, Baby Groot ist ein neuer Groot, ist sein Sohn eigentlich und nicht Groot. Also selbst daher könnte man ja meinen, James Gunn hat vielleicht eine Legacy von, er lässt Figuren nicht sterben, aber so ist es nicht. Er behandelt die Figur als tot. Peacemaker nicht. Bei Peacemaker hat er sich gedacht, er hat sich so schockverliebt in die Interpretation von John Cena, dass er sie nicht sterben lassen wollte und sie sich aufheben wollte für später. Vielleicht kann er noch was damit anfangen, so nach dem Motto. Erstbesetzung war übrigens Dave Bautista, falls ihr das nicht wusstet.
Nee, das wusste ich
der hat aber abgelehnt. Der hat abgelehnt, weil er andere Filmprojekte schon als Hauptrolle bekommen hat, zwei andere. Und das wäre für ihn jetzt der Trade gewesen, weiter mit James Gunn arbeiten oder diese Filmprojekte machen. Und beide waren sich dann einig, dass das der bessere Karriereweg für ihn ist. Mhm. Und im Nachhinein für uns alle war es auch besser, weil wenn Dave Bautista diesen bösen Peacemaker gespielt hätte, ich glaube, der wäre nicht zurückgekommen. Garantiert nicht. Ich glaube, das wäre auch zu nah dran gewesen an dem, was er vorher gemacht hat für Gunn. So, das wäre fast schon eine Meta-Abrechnung mit, jetzt bin ich wirklich fertig mit den Guardians. So. Und das gefällt mir viel besser, weil wie es John Cena gemacht hat, das hat James Gunn so überzeugt, er hat in dieser bösen Figur aus The Suicide Squad einen guten Kern gesehen. Einen so guten Kern, dass er eine komplette Serie geschrieben hat, in der John Cena die Hauptrolle spielt und der sich auch noch in die Frau von James Gunn verlieben darf. Das muss man ja auch erstmal schreiben. So, ich stelle mir das als Regisseur sehr awkward vor.
Ja, habe ich auch öfter mal drüber nachgedacht, als ich es geschaut habe.
Das ist jetzt eine lange Herleitung für, ich gucke eine sehr geckige Serie, von der ich nicht so viel erwarte, die billig produziert war für HBO, versehentlich die erfolgreichste HBO-Original-Serie wurde zu jener Zeit. Ich glaube, House of the Dragon ist die einzige, die es getoppt hat. Und selbst die zählt, glaube ich, nicht mit rein, weil die auch für Streaming produziert ist, auch für Pay-TV produziert ist und nicht nur für Streaming. Man guckt es und was ich daran so liebe ist, umso länger ich gucke, und ich habe 3 Folgen, glaube ich, ungefähr gebraucht, da habe ich gemerkt, fuck, ich liebe diese Charaktere. Ich glaube, in den meisten Serien könnte ich die alle nicht ernst nehmen. Ich merke auch immer noch, wenn ich rewatche, wenn du das isoliert betrachtest, denkst du, die ersten Figuren sind, also die Dialoge sind wirklich zu drüber, die Figuren sind wirklich nicht so toll. Aber, also irgendwas schafft er, dass diese Figuren trotzdem emotional geerdet sind. Dann gibt es diese Gefängnisszene mit Vigilante. Auf einmal ist dieser Quatschkopf, der wie Deadpool auf Wish bestellt wirkt, es hat auf einmal eine Tiefe, die ich nicht erwartet habe. Und einen fantastischen Monolog über Rassismus. Und das alles so reingepackt in so eine kleine Gefängnisszene. Oder du hast ja auch gesagt, die aus Orange is the New Black, Daniel Brooks, die ist das, ne, ich sag ja, das ist das Herz der Serie. Die, genau diese Figur hat's gebraucht, um alle anderen noch mal emotional zu erden und kurz reflektieren zu lassen über ihre emotionale Intelligenz. So, und umso länger das geht, umso mehr verliebe ich mich in diese Figuren. Und dann habe ich gemerkt, ich habe hier gerade den Firefly-Effekt. Firefly ist eine Serie, eine absolute Kultserie, die ihr ja auch gesehen habt. Und die ist ja eigentlich auch billig produziert. Und die ist auch an vielen Stellen zu drüber. Ich meine, was soll das? Western im Weltraum und so weiter. Aber du kannst dich nicht in diese Figuren verlieben. Und was Joss Whedon gemacht hat, was jetzt hier James Gunn auch macht, du baust so eine Familie, der jeder eine ganz klare Rolle hat. Ob es die Vaterfigur ist, die Mutterfigur, ob es der verrückte Onkel ist, das kauzige Kind, das man immer einfangen muss. Jeder hat da drin seine Rolle irgendwo. Und diese Konstellation funktioniert in Serienform fantastisch, um Leute einzufangen. Cowboy Bebop macht das auch zum Beispiel. Und Peacemaker ist so eine Serie. Und ich weiß noch, wie ich damals, ich habe es ja wöchentlich geschaut, ich konnte es nicht bingen, ich musste immer warten, bis die nächste Folge kommt. Ich hatte sogar einen Streaming-Anbieter in Belgien dafür abonniert, damit ich es gucken kann, weil es hat gedauert, bis es auf RTL Plus kam. Ich konnte es wirklich, ich habe hingefiebert auf jede Folge und habe mich dabei erwischt, dass ich es nicht ausgehalten habe und die Folgen nochmal geguckt habe, die schon da waren. Einfach nur, um nochmal die Gags zu sehen, die mir vielleicht entgangen sind und so weiter in diesem Wortwirrwarr. Und ich habe mich so in diese Serie verliebt, dass ich sogar ganz ballsy am Ende gesagt habe, ich glaube, die erste Staffel gehört zu meinen 10 Lieblingsserien of all time. Und das hätte ich nie gedacht von Peacemaker. Und es gibt ja diesen Spruch, ausgerechnet Peacemaker. Mhm. Und ja, ausgerechnet Peacemaker. Und mit diesem Vorschusslorbeeren bin ich in die zweite Staffel gegangen. Und ich habe ein bisschen was anderes gekriegt, als ich erwartet habe. Im positiven, aber auch im negativen Sinn.
Wow, was für ein Monolog. Aber dafür habt ihr ja eingeschaltet, für die Marco-Monologe. Danke auch für die Anekdote mit den 5 Seiten. Das erklärt vieles, vor allem was den Humor betrifft. Vielleicht können wir da später nochmal drüber reden. Lisa, jetzt quasi das Gegenteil. Warum hast du denn die Serie nicht geschaut, beziehungsweise warum, na gut, warum du sie erst jetzt gesehen hast, ist klar, aber warum hast du denn nicht zur ersten Staffel eingeschaltet?
Ja, also ich muss sagen, ich war auch so ein bisschen skeptisch, weil ich so dachte, ja, okay, das ist halt so dieser random Charakter aus Suicide Squad und warum sollte ich mir jetzt so eine ganze Serie mit dem angucken und wie viel Tiefgang kann es da irgendwie geben und ich weiß nicht, es hat mich einfach nicht so gecatcht. Ich hatte irgendwie keine Lust, das zu gucken. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich da halt zwar von Marco gehört, wie cool das ist, aber es gibt halt so viele Serien und dann habe ich einfach immer andere Sachen geschaut. Und deswegen, aber jetzt im Nachhinein bin ich eigentlich froh, dass wir jetzt diesen Podcast machen, weil ich mich dann auch echt gefreut habe. Also bei der ersten Staffel brauchte ich tatsächlich auch so ein bisschen, um reinzukommen, weil ich am Anfang dachte, ich war mir nicht so sicher, ob ich den Humor mag. Also es ist ja in der ersten Staffel besonders, ist ja wirklich, wie Marco schon meinte, da wird einfach überall noch so ein Gag reingedrückt. Und manche von den Gags fand ich einfach für mich persönlich nicht so lustig, also andere schon, andere nicht so. Und dann, wenn man halt so die ersten Folgen guckt, dann ist es eigentlich auch, Marco hat im Prinzip eigentlich schon alles gesagt, was ich jetzt auch sagen werde. Aber die Figuren, also bei den ersten paar Folgen dachte ich mir noch so, okay, so, ich weiß nicht, ob ich die jetzt irgendwie alle so sympathisch finde oder was so auch der Deal von den Figuren ist, also wer sind diese Figuren, irgendwie bin ich mir noch nicht sicher, ob ich mit denen was anfangen kann. Und umso mehr Folgen es gab, umso mehr, also diese Figuren sind ja unglaublich gut charakterisiert und beschrieben. Die haben ja alle ihre Background-Story, so alle ihre Schwierigkeiten, alle so ihre kleinen Quirks, sage ich jetzt mal so. Und irgendwie mit jeder Folge, die man mit denen verbringt, wachsen die einem irgendwie mehr ans Herz oder man fühlt einfach mehr mit denen mit. Also ich habe wirklich ein paar. Also es gibt ja auch viele Figuren, aber das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was ja eben dieses Misfit-Ding ist, dass es halt wieder so eine Gruppe ist von Leuten, die irgendwie alle eigentlich abgefuckt sind, aber zusammen sich dann zusammenraufen und dann zusammen als Gruppe eigentlich am besten funktionieren. Und auch wenn man quasi bei vielen Charakteren so sieht, okay, was zur Hölle ist mit der Person los, wo irgendwie, die verhält sich ja richtig scheiße und dann im Verlauf der Serie ist man so, deswegen verhält sie sich so scheiße und das ist passiert und sie kann, keine Ahnung, ihre Emotionen nicht ausdrücken, weil das und das irgendwie in ihrer Vergangenheit war. Und da muss ich wirklich sagen, also ich mochte sie dann also echt mit jeder Folge lieber und am Ende der ersten Staffel war ich wirklich irgendwie Fan. Und ich fand auch die Kombi cool mit diesem Plot, den zu einer ersten, das war ja eigentlich so ein klassisches okay, die Welt geht unter, wir müssen die Welt retten, Superhelden-Plot. Aber es hatte auch so ein bisschen was von so Oldschool-Alien-Invasion-Filmen. So, das, ich glaube, das könnte, diese Kombi könnte irgendwie auch da so geholfen haben, dass es halt so, so erfolgreich war. Und ich glaube, zu der Zeit war ja auch so ein bisschen, ich glaube, das war ja auch die Zeit, wo The Boys so erfolgreich wurde. Oder wo so ein bisschen so die Hochphase von The Boys war. Oder vielleicht auch noch, war es auch noch ein Jahr früher, weiß ich gerade nicht so genau. Aber das war noch diese
2022 war Peacemaker, glaube ich.
Ah, okay, dann
war es. Also The Boys war schon längst auf der Hochphase, nehme ich an, ne?
Aber das war auf jeden Fall so ein bisschen schon diese Phase, wo es so anfing, dass Leute irgendwie keinen Bock mehr auf diese klassischen SuperheldInnen hatten. Mhm. Klar, sowas wie Suicide Squad und sowas gab's ja schon, aber so diesen Meta-Kommentar, das war ja so ein bisschen diese Zeit, wo das dann so aufkam. Und die Leute, also die Peacemaker-Truppe, die 11th Street Kids, sind ja im Prinzip auch so ein bisschen wie die Boys, nur nicht so komplett assi und irgendwie mit mehr Tiefgang, meiner Meinung nach. Ja, das ist so meine Meinung, warum die erste Staffel so gut angekommen ist und die Kombi aus den ganzen Sachen, die wir jetzt gesagt haben.
Ja, also ich glaube, die Figuren sind wir uns alle einig, sind so einer der Grund, warum man dranbleibt, jetzt weniger die Geschichte, sondern mehr so, wie diese sehr, ja, Misfits hast du sie genannt, wie die so miteinander interagieren. Da wollte ich euch mal fragen, von diesem bunten Haufen von Leuten, habt ihr da eine Lieblingsfigur, Lisa? Wer gefällt dir am besten?
Vigilante oder Adrian.
Vigilante, natürlich, ja.
Ich finde den so lustig, auch schon in der ersten Staffel. Ich finde diese Figur so geil, weil das ist einfach so ein absoluter Psycho. Aber der hat so, also er hat irgendwie, okay, ich weiß gar nicht, wo fange ich denn an? Also, einerseits ist er halt so ein kompletter Psycho, aber es werden ihm halt so viele so kleine Details und Momente so reingeschrieben, dass, wo man halt immer so sieht, so, wie doll er eigentlich von der Norm abweicht. Also zum Beispiel, es werden immer wieder so im Nebensatz eigentlich so random Fakten über ihn so revealed. Und es wird immer so gezeigt mit so kleinen Sachen, was für eine absurde Logik dieser Typ hat und wie diese absurde Logik aber in seinem Kopf Sinn ergibt. Und dann dieses ganze Ding von ihm, dass er immer will, dass Leute ihn zu irgendwelchen Tieren quizzen, aber er hat nie Ahnung von den Tieren. Und irgendwie, ich weiß nicht, und an der ist dann noch diese ganze Sache, dass er halt so, ja, so Peacemaker so doll liebt irgendwie. Und einfach, ich weiß nicht, die Situationskomik auch, also der Schauspieler, das ist übrigens der Schauspieler, ich habe die ganze Zeit überlegt, woher ich den kenne, das ist einfach, ah, Manu, wie heißt er denn jetzt? Cormac McLaggen, der ja, in Harry Potter, der den Hüter spielt, den Ron ausstechen muss. Und ich war die ganze Zeit so, woher kenne ich dich?
Echt? Du hast den Namen wiedererkannt?
Ja, also, irgendwie, ich hab dann gegoogelt irgendwann, weil ich so war, okay, dein Gesicht kommt mir bekannt vor, du kommst mir bekannt vor, warum kenne ich dich?
Aber es also ist krass, weil ich hätte ihn in 100 Jahren nicht wiedererkannt, weil die auch so charakterlich so komplett konträr sind. Allein deswegen.
Aber kennt ihr die Geschichte hinter Vigilante und wie er gecastet wurde?
Nee.
Ich kenne sie schon, aber Marco, sag doch.
Kurzfassung, also, ich werde es nicht kurz sagen. Die haben schon 5 Folgen gedreht mit einem anderen Schauspieler. Ach so, und den siehst du auch immer im Kostüm, den ersten 5 Folgen. Aber James Gunn war nicht zufrieden mit ihm. Er hat nicht genau gesagt, woran es liegt, aber er hat ja so eine No-Assholes-Policy, wie er im Kontext dazu sogar betont hat. Und wahrscheinlich ist er deswegen rausgeflogen. Und als er hat ihn auf Empfehlung auch gecastet. Also es war nicht nur so, wie er im Casting war, sondern er hat einen befreundeten Regisseur, der schon mal mit ihm gearbeitet hat, sogar gefragt, ist er ein Arschloch? Also, nee, ist kein Arschloch. Okay, dann hole ich ihn. Dann nehme ich ihn. Und so war es dann auch. Und sie haben ja dann die Sachen alle nachgedreht, wo man sein Gesicht sieht. Ich finde bei der Rolle, was du meinst, ich habe ja gesagt, das ist ja alles so eine Familienkonstellation. Mhm. Und er ist so ein bisschen dieses quirky Kid, das gefühlt noch erwachsen werden muss. Und er hat ja auch oft sehr so kindlich naive Ansichten, wie die Welt funktioniert und was schwarz-weiß ist. Eigentlich wie so ein extremes Kind. Also das ist gut und das ist böse. Und wenn das böse ist, dann musst du auch mit aller Härte bestrafen, auch wenn es nur ein Strafzettel wäre eigentlich.
Das genau steht immer so im Kontrast zu Sachen, was andere Leute sagen würden, was gut und böse ist. Und manchmal ist das bei ihm so umgedreht, dass er halt so eine komplett schlimme Sache nicht schlimm findet und dann, keine Ahnung, sagt jemand irgendwie, weiß ich nicht, Toast schmeckt schlecht oder so und dann ist das für ihn so das Schlimmste, was es überhaupt gibt irgendwie.
Ja. Das finde ich so witzig. Ja, wie gesagt, er ist ja auch so eine Art Variante von Deadpool. Was ich bei ihm interessant finde, ist, er hat so trotzdem eine ganz klare Moralvorstellung. In jeder Dimension ist er der eine, der Nazis hasst. Ja. Wenn ihr mal drauf achtet. Er hat den moralisch saubersten Kompass von den meisten Figuren. Zumindest wissen wir, dass es auch in anderen Dimensionen so ist.
Obwohl er halt also total viele Leute umbringt, aber dann wiederum.
Naja, also ist halt die Frage, welche Art von Moral. Ja, genau, also das muss man jetzt dazu sagen. Aber er hat ja eine Moral und welche Konsequenzen daraus zieht, ist ja was anderes.
Nein, zwei
getrennte Dinge quasi. Und das ist ja das, was wir schon für verrückt bei ihm halten. Und er hat so eine Quirkiness, die unglaublich ansteckend ist. Also, ich mag diese Naivität einfach. Er könnte genauso gut eine Figur aus einem Pixar-Film sein, so ein bisschen.
Ich muss grad,
sich auch benimmt, die Facial Expressions.
Aber auch, ich muss gerade an diese Szene denken, wo die, obwohl es ist ein Season 2 Spoiler, ist das ein richtiger Spoiler eigentlich nicht, aber es gibt, vielleicht müssen wir es zur Not rausschneiden.
Das Spider-Man-Meme hat ja schon jeder gesehen.
Ja, nee, ich meinte
dass er sich selbst begegnet.
Ja, genau. Aber diese Szene, das ist so für mich so ein Beispiel von so komplett, warum tust du das? Wo die feiern waren und Economist in der Badewanne schläft und irgendwie seine Hose nicht findet und dann ist er halt so, hey ja, ich habe die gewaschen und gebügelt für dich. Und Economist nur so, wieso würdest du das tun? Und dann so in diesem Rausschmeißer ganz am Ende in der Post-Credit-Scene sieht man dann so, wie er ihm quasi die Hose auszieht und so mitnimmt und so ganz und ihm noch so einen Kuss, glaube ich, auf die Stirn gibt und so. Und das ist für mich so Peak Adrian irgendwie.
Das ist übrigens meine ganz große Schwachstelle. Ich hatte nach dem großen Genuss der ersten Staffel, weil ich die ja schon so oft gesehen habe, nicht gedacht, dass es Post-Credit-Scenes in der zweiten Staffel gibt. Ich habe viel zu spät davon erfahren und nur eine einzige gesehen. Das ist diese improvisierte über Vögel, die in der dritten oder zweiten Folge passiert, die auch hilarious ist. Aber ich muss mir die anderen noch anschauen tatsächlich. Oh, okay. Ich muss das jetzt guter Grund für einen Rewatch tatsächlich.
Es sind nicht immer so richtige Post-Credit-Scenes sind manchmal sind's auch, habe ich das Gefühl, so alternative Takes. Mhm. Also ja, die Szene mit in der Badewanne mit der Hose ist jetzt eher die Ausnahme, weil sie tatsächlich etwas zeigt, was wir vorher nicht gesehen haben. Aber manchmal sind es so einfach nur andere Pointen oder Gespräche, die in dem Moment in eine andere Richtung abgebogen haben. Aber würdest du dann jetzt nochmal zurück zur Lieblingsfigur? Ist dann Vigilante auch so deine Lieblingsfigur, würdest du sagen?
Ich habe gerade überlegt, ist es Vigilante eventuell schon?
Weil sonst hätte ich nämlich noch
eine Faszination. Ah, okay. Ich habe noch eine ganz große Faszination für Harcourt, weil ich finde, es ist immer schwer, Badass Women zu schreiben und also ohne, dass sie zu drüber darzustellen. Und Harcourt kratzt zwar dran, aber ich habe ihr oft abgekauft, wenn der Punch sitzt. Wisst ihr, was ich meine? Also wie sie dreht, wie sie sich bewegt, wie übermaskulin sie quasi so eine Bar betritt. Ich fand, ich habe ihr immer, also ich hatte wirklich so eine Ehrfurcht vor ihr. Ich habe wirklich gedacht, mit Jennifer Holland darf ich keine Prügelei anfangen. Das ist unglaublich. Ich glaube, das tut weh. Also, und das wird oft viel zu, also ich meine, ist jetzt blöd gesagt in einer Superhelden-Serie, dass es irgendwie unrealistisch wirkt. Aber ich finde, oft wirkt es nicht glaubhaft, wenn Frauenfiguren so geschrieben sind oder auch wie sie gespielt werden, dass ich es wirklich glauben kann. Und bei Harcourt glaube ich es immer. Also, ich finde, das ist on point gecastet. Und klar, es ist auch Vetternwirtschaft, wenn James Gunn eine Rolle seiner Frau auf den Leib schreibt. Aber ich glaube, es zeigt ja auch die Vergangenheit, bei den vielen Cameos von Freunden, die er so hat, wenn die Leute nicht gut für die Rolle sind, dann macht das aber auch nicht. Und ich finde, Jennifer Holland hat bewiesen, dass sie perfekt für die Rolle ist. Und das finde ich großartig. Aber wenn es Harcourt nicht ist, ist es wahrscheinlich Vigilante doch. Ich finde, jede Szene mit ihm ist dadurch bereichert, dass er einfach dabei ist. Das ist immer ein Zugewinn und nie, obwohl er manchmal nur für einen komischen Gag, One-Liner aus dem Hintergrund dafür drin ist und weil er irgendwas nicht versteht. Dieses kindlich Naive ist einfach, das macht meinen Tag besser. Also ja, wahrscheinlich Vigilante.
Okay, ich würde sagen, weil Vigilante ist jetzt zu naheliegend, den Judo-Master, gespielt von Nelly, der ist auch sehr, sehr witzig. Er kommt nicht ganz so oft vor, was, glaube ich, auch gut ist, aber trotzdem einfach, wie er dann so einfach so cool irgendwie in der Ecke hängt und eine Tüte Cheerios in der Hand hat.
Das ist auch
oder
mein erstes Bild, Churritos, was ich gerade von
Cheetos, glaube ich.
Cheetos heißen ja, die nicht.
Von dem Kopf hatte.
Kenn die nicht, ess das nicht. Aber auch so dieses ganze Zeit halt immer am Snacken zu sein, sehr relatable und auch einfach eine sehr witzige Figur. Wir haben ja schon drüber geredet, dass Peacemaker in The Suicide Squad eingeführt wurde und da ja der Böse war. Und jetzt ist es ja so, dass er nun diese nicht ja wirklich der Bösewicht ist in seiner eigenen Serie. Jetzt wollte ich euch mal fragen, hat er in deinen Augen in der ersten Staffel seine Schuld getilgt?
Also eigentlich müsste man ja sagen, wenn jemand eine Alien-Invasion auf die Erde abhält, dass das schon eigentlich ein guter Move ist, um seine Schuld zu tilgen. Also ich finde eher, also ich würde gar nichts. Also der Fokus der ersten Staffel ist ja eher, oder was ich eigentlich wichtiger finde, ob er ja quasi schuld ist oder also seine Schuld getilgt hat oder nicht, ist ja eigentlich seine Charakterentwicklung, wie er quasi sich persönlich eigentlich weiterentwickelt hat, vor allem in der ersten Staffel. Also er kommt da rein und am Anfang hat er ja wirklich total viele Arschloch-Takes, wo alle anderen nur so die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Und im Verlauf der Staffel entwickelt er sich ja auch durch die Kommunikation mit den anderen quasi weiter und hinterfragt vielleicht auch mal so die ein oder andere Sache, die er dann irgendwie sagt oder man merkt halt auch, umso mehr man von ihm erfährt wiederum auch, weiß man halt, woher das halt kommt, dass es halt eigentlich alles von seinem Nazi-Vater kommt oder jedenfalls große Teile davon. Und dass er am Ende, wie er sich am Ende von Staffel 1 verhält, da von da würde ich vielleicht sagen, dass er seine Schuld vielleicht in dem Sinne getilgt hat, dass er so an sich selbst gearbeitet oder sich weiterentwickelt hat. Deswegen weiß ich nicht, ob ich sozusagen jetzt diese Alien-Invasion, woran ja alle festmachen, dass diese eine Sache muss das doch jetzt gewesen sein, quasi durch die er jetzt wieder unschuldig ist. Das würde ich gar nicht sagen. Ich würde eher sagen, dass er sich in der ersten und zweiten Staffel so weiterentwickelt hat.
Ich meine, Schuld ist ein großes Wort, ne? Weil ist er schuldig, ist er nicht schuldig, ist ja auch schon eine Frage.
Hat er auf Befehl
befolgt. Genau. Er hat auf Befehl gehandelt. Und Rick Flagg Senior tut das ja ab mit, aber wir alle haben doch die ganze Zeit die Befehle von Amanda Waller boykottiert, also nicht befolgt. Und aber ist das jetzt der moralische Kompass, an dem man ihn bemessen kann? Ich meine, es ist klar, dass Rick Flagg Senior sauer ist, ist doch klar, wenn Rick Flagg Junior tot ist.
Aber Peacemaker ist ja auch einfach, also der ist ja ein Soldat, der ist ja total in dieser Struktur, ist ja schon von Kindheit rein in ihn reingeprügelt worden, dass er halt so Befehle zu befolgen hat und in dieser Struktur sich quasi bewegen muss. Und wenn man dem dann halt sagt, befolgt den Befehl nicht, das ist ja für den was voll anderes als vielleicht dann für so Flag oder so.
Der in dem Moment sogar Freiheit für ihn bedeutet, ne? Also wenn er die Befehle befolgt, kriegt er Freiheit. Wenn er sie nicht befolgt, wird er für immer weggesperrt oder kriegt den Kopf weggesprengt. Aber diesen inneren Kampf hat natürlich bei ihm in The Suicide Squad auch noch nicht gesehen. Das ist etwas, was dann als Ebene James Gunn sich schon gedacht hat und dann erst ein Peacemaker beginnt aufzuarbeiten. Also ich würde gar nicht von Schuld reden, also zumindest hat er nichts ableisten müssen oder es wurde verhandelt, aber er verhandelt ja extrem mit sich selbst, wie er darüber empfinden soll. Und ich finde etwas, was er auch betont in der ersten Staffel und in der zweiten auch nochmal genauso sagt, er hat seinen Freund getötet. In seinen Augen hat er mit Freak Flag Jr. jemanden getötet, den er als seinen Freund bezeichnen würde. Und das ist ja auch schon ein starker Satz, weil er kannte den auch nicht sehr lange. Und er hatte eine freundschaftliche Verbundenheit zu ihm und hat ihm ja eigentlich auch schon fast in Notwehr getötet. Da wird's ja schon in The Suicide Squad ist das ja zumindest angelegt. Er wollte ihn nicht töten, aber er musste, weil er selbst wäre sonst gestorben. Also Rick Flag Jr. hat ja schon die Hand um seinen Hals und es war nur noch du oder ich. Und wie jeder Mensch hat er sich für sich entschieden. Und mit dieser Schuld muss er leben. Und was ich interessant finde, ist, gegen Ende der ersten Staffel kriegt er ja das Angebot der Butterflies, quasi die Butterflies leben zu lassen und damit die Welt zu retten. Weil in den Augen der Butterflies wäre ja ihre Herrschaft gut für die Menschheit und für diesen Planeten. Und das ist ja etwas, darüber könnte man nachdenken. Und sie bieten ihm an, ihn zu joinen, ohne dass er jetzt seine Persönlichkeit verliert, sondern einfach so wie Judo Master quasi für den Weltfrieden ihnen hilft. Und das ist ja eigentlich genau das, was ihn angeblich im angetrieben hat, der Frieden. Egal, was es kostet, egal, wie viele Frauen, Kinder er dafür umbringen muss. Und Peacemaker, und das ist so besonders, er zögert nicht eine Millisekunde, um zu schießen. Nicht eine Millisekunde denkt er darüber nach, dieses Angebot anzunehmen, obwohl es um Weltfrieden geht. Das, was ihn angeblich die ganze Zeit nach eigener Beteuerung seit dem Anfang von The Suicide Squad antreibt. Und als Adebayo ihn fragt, warum hast du das gemacht? Warum hast du nicht drüber nachgedacht? Sagt er, weil es bedeutet hätte, dass ihr gestorben wärt. Und ihr seid meine Freunde. Oh. Er hat einen riesigen Character-Arc gemacht. Ja. Also am Ende der ersten Staffel ist er eine komplett andere Figur als am Ende von The Suicide Squad oder vielleicht sogar am Anfang von The Suicide Squad. Und das ist Character-Building. Das ist wahnsinnig gut. Und das in so einer klamaukigen Gag-Serie.
Ich würde aber schon fast sagen, er ist, glaube ich, schon zu Beginn von der ersten Staffel irgendwie eine andere Figur. Es fühlt sich irgendwie alles ein bisschen klamaukiger an.
Aber das ist ja nicht so der Arc. Also das ist nicht so, er ist nicht da angekommen, wo er dann am Ende der ersten Staffel ist. Da, wo er am Anfang ist, ist er ja noch sehr self-centered und hat nur Angst, dass er wieder ins Gefängnis kommt. Ja, er hat einen ganz anderen Antreiber, eine ganz andere Motivation und er hat gar keine Freunde. Auch Vigilante würde er nicht als seinen Freund bezeichnen. Oder er tut es halt ihm gegenüber, aber ich glaube, dass er selbst zu Vigilante eine andere Beziehung hat am Ende der ersten Staffel, als er es am Anfang der Staffel hat.
Ja, okay, alles klar. Ich glaube, jetzt haben wir lang genug über die erste Staffel geredet, dann lass uns doch mal zu der zweiten Staffel kommen. Wie immer werden wir jetzt zu Beginn noch spoilerfrei über die zweite Staffel reden. Es kommt dann später noch eine Spoilerwarnung, aber da sagen wir noch Bescheid, wenn es soweit ist. Ja, zur zweiten Staffel ist so ein bisschen so eine Besonderheit, denn klar muss man so ein bisschen Peace, also The Suicide Squad müsste man schon geguckt haben, aber eigentlich funktioniert, würde ich fast sagen, Peacemaker auch ohne. Bei der zweiten Staffel bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, weil im Prinzip ist ja die zweite Staffel ein Superman-Sequel und ein Prequel zu Superman 2. Und jetzt so ein bisschen die Frage, können wir denn die Serie genießen, ohne Superman gesehen zu haben? Marco, du hast ja Superman gesehen. Lisa, du hast Superman nicht gesehen, richtig?
Haha, ich habe Superman gestern gesehen, nachdem ich Peacemaker geguckt habe, weil ich so war, okay, jetzt muss ich irgendwie, da es ja offensichtlich zusammenhängt, das endlich mal schauen. Ja, ich habe die Presseverführung verpasst und ich war dann so, okay, dann gucke ich es halt irgendwann. Hab es nicht mehr ins Kino geschafft, weil ich muss sagen, also vielleicht kontroverse Aussage, aber mich interessieren irgendwie andere Filme oder Charaktere einfach mehr als Superman. Und dann habe ich das gestern geschaut und habe so an ein paar Stellen gedacht, okay, ich glaube, hier werden gerade Dinge vorausgesetzt, aber ich verstehe irgendwie trotzdem, worum es geht. Also zum Beispiel wurde ja einmal so der Rift in Metropolis irgendwie angesprochen und da war ich so, okay, da scheint anscheinend das passiert zu sein. Und dann gibt es halt so ein paar Figuren, die natürlich dann in Superman schon vorgekommen sind, die wir dann auch in Peacemaker sehen. Aber also mich hat das, also mich hat das gar nicht davon abgehalten, dass ich irgendwie Peacemaker nicht verstanden hätte oder so. Also ich konnte der Handlung halt trotzdem voll gut folgen. Ich habe mich eher manchmal gefragt, ah, wie war das nochmal in The Suicide Squad? Was war da noch? Ah ja, stimmt, okay. Aber bei Superman, also für mich war das, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, kein Problem, das so zu gucken.
Okay, perfekt, dann hast du es ja genau so beantwortet, wie ich mir das gedacht habe, weil ich habe jetzt Superman immer noch nicht gesehen. Und ich hatte während des Guckens der zweiten Staffel schon das Gefühl.
Wie bitte? Ja.
Also ich hatte während der zweiten Staffel schon so das Gefühl, dass mir irgendwie was fehlt für den Kontext, aber dass ich das so das Gefühl hatte, dass ich trotzdem alles verstanden habe. Aber das bestätigt das ja nur. Und James Gunn hat ja auch gesagt, nein, um die zweite Staffel genießen zu können, müsst ihr eigentlich nicht Superman geguckt haben. Wobei, Marco?
Ja, ich würde an dieser Stelle sagen, es ist doch interessant, was wir hier gerade entdecken. Man muss es nicht wirklich gesehen haben, du hast auch nicht das Gefühl. Ich finde das interessant, dass die Serie auch um Exposition-Dumping drumherum kommt. Die erklären dir nicht genau, was in Superman passiert ist. Trotzdem hast du nicht das Gefühl, du verstehst es jetzt nicht. Dafür ist es nicht kompliziert genug und dafür ist es etabliert genug trotzdem für die Charaktere, so dass es authentischer anfühlt, dass sie jetzt nicht diesen Exposition-Dump-Dialog machen. Wie wir ja alle wissen, wurde Metropolis gestern angegriffen mit von Lex Luthor und so, und das kommt nicht vor. Und trotzdem funktioniert's. Und ich würde auch bei Superman sagen, du musst nicht The Suicide Squad gesehen haben oder du musst nicht andere, du musst auch Creature Commandos nicht gesehen haben. Ich meine, wir reden alle drüber. Habt ihr Creature Commandos gesehen?
I doubt it.
So, musst du auch nicht gesehen haben, aber das ist das erste im DCU, also was nur zum DCU gehört. Weil, wie sagt, wie erklärt James Gunn seinen Kanon selber? Naja, also wenn in Peacemaker über The Suicide Squad geredet wird, dann ist natürlich The Suicide Squad gehört dann dazu zum DCU. Aber The Suicide Squad referiert ja auch Suicide Squad. Und Suicide Squad referiert Man of Steel. Und also wo ist der Kanon zu Ende? Das ist super vage. Und James Gunn sagt immer, don't think about it. Und das ist so etwas, das kann man ihm jetzt auch vorwerfen. Aber ich finde schon bemerkenswert, wie gut die einzelnen Sachen funktionieren, ohne dass man die anderen gesehen hat.
Deswegen habe ich
das
mich
ist
eigentlich
wirklich egal ist.
Ich habe mich gewundert, wenn ich dann, als ich Superman geguckt habe, weil in Superman ist es tatsächlich häufiger mal so, dass Leute so vergangene Handlungen so ansprechen oder halt so die ganze Zeit referieren, was sie jetzt machen oder als nächstes machen. Und da, weil ich ja gerade Peacemaker geschaut habe, war ich so, okay, krass, dass James Gunn das denkt, im Kinofilm ist das notwendiger, Sachen so überzuerklären als in der Serie. Weil das ist mir schon so als Unterschied aufgefallen, aber weiß nicht, vielleicht ist das dann noch mal was anderes, wenn Leute dann eher einen Film gucken würden, als eine ganze Serie anzuschmeißen, wenn sie sich mit dem Ganzen nicht so auskennen.
Aber der Exposition-Dump von Superman betrifft nicht andere DCU-Einträge, sondern betrifft immer nur die Welt, weil sie so neu ist. Da ist super viel Exposition-Dump, etwas, was ich eigentlich hasse und irgendwie diesem Film verzeihen kann. Aber
du bist ja auch Superman-Fan so generell, ne?
Ich bin ein Hardcore-Fan, aber ich habe überlegt, ob ich das T-Shirt heute anziehe, aber mir war zu kalt, ich habe doch einen Pulli angezogen. Ja. Aber ich weiß, du lebst in Berlin, das heißt, du magst ihn nicht, das ist die Regel.
Ach so.
Gibt das eine Grenze in Deutschland zum Unsichtbare?
Ich habe mich daran erinnert, dass du das gesagt hast, und ich habe es noch nicht bei Letterboxd bewertet, weil ich war auch literally so, okay, shit, ich habe dann so alle anderen Bewertungen durchgelesen und war so, Marco hatte recht, aber ich würde ihn jetzt auch nicht so krass gut bewerten, aber ich kann das jetzt nicht auch, ich kann jetzt diesen Klischee nicht quasi, kann ich darauf hereinfallen, dass ich das jetzt auch noch mache und ich will das wirklich nicht, aber ich fand ihn wirklich eher mittelmäßig tatsächlich. Aber ich verstehe auch, warum
ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas ist bei euch im Wasser. Ich sag's dir. Irgendwas ist bei euch im Wasser.
Anti-Superman.
Die ganze Welt findet den so hoffnungsvoll und schön. Und ich meine, gut, hauptsächlich war er Domestic erfolgreich und international gar nicht so sehr, weil, wie du sagst, Superman ist für viele Leute einfach gar nicht so das Thema. Vielleicht der langweiligste Superheld überhaupt. Und die Hälfte meines Lebens habe ich das auch gedacht, bis ich ein paar interessantere Superman-Einträge gelesen und gesehen habe und dann mir angefangen habe, mehr Gedanken über diese Figur zu machen. Und dann kommt James Gunn und bringt nochmal eine komplett andere Interpretation, die gleichzeitig auch irgendwie das ist, was es früher gab. Also er gibt einen ganz komischen Spagat. Aber ich finde, das ist so ein wholesome Film für mich.
Ja, ich
also
kann auch sehen,
eigentlich trifft es da ganz gut diesen Peacemaker-Ton.
Ich kann auch sehen, wie man den wholesome findet. Aber das ist vielleicht, sprengen wir jetzt im Podcast, wenn wir jetzt noch länger
darüber reden. Genau, da wollte ich jetzt sagen, wir reden ja eigentlich über Peacemaker.
Ah, Marco muss noch irgendwas sagen.
Aber eine Sache will ich noch dazu sagen. Fabian, du hast gesagt Superman 2. Und ich finde, das verrät schon sehr viel. In unserem Kopf denken wir, der nächste Film, Man of Tomorrow, ist Superman 2. Aber James Gunn will immer wieder betonen, das ist nicht Superman 2. Das ist ein Sequel oder etwas, was halt weiter, wie diese DCU-Timeline weitergeht. Aber das ist nicht eine direkte Fortsetzung von Superman. Eigentlich ist es ja irgendwie schon, weil wir wissen, es geht mit ihn und Lex Luthor und dass die zwei ein Team-Up wahrscheinlich machen müssen, wie in den Comics. Das deutet dieses eine Teaser-Bild halt einfach an. Und es wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, ist 100% auf Sachen aufbauen, die am Ende von Peacemaker Staffel 2 passieren. Aber das ist ja schon wieder ein losgelöster Eintrag, von dem ich behaupten würde, ihr müsst wahrscheinlich nichts in diesem DCU gesehen haben, außer vielleicht Superman, um diesen Film verstehen zu können. Da bin ich mir relativ sicher. Das ist jetzt so eine Angst, die viele nach dem Ende der zweiten Staffel Peacemaker haben. Aber ich denke mir immer so, aber die Auswirkungen der zweiten Staffel Peacemaker kannst du in einem Satz erklären in dem nächsten Film, in Man of Tomorrow. Dafür musst du gar nicht so viel sein. Wir können im Spoiler-Part drüber reden.
Ja.
Aber ich glaube, es fühlt sich im Moment so an, als wäre jetzt doch, und das ist ja etwas, was mich stört an der zweiten Staffel, auf einmal ist es doch wichtig, alles zu kennen und gesehen zu haben.
Ja, das ist genau.
Dieses Grundgefühl nehme ich mit. Und das nervt mich ein bisschen, weil ich keine rechte Conclusio kriege. Andererseits glaube ich gar nicht, dass man immer noch alles gesehen haben muss, weil der Track Record von James Gunn ist einfach nicht so. Ich glaube, man kann sogar gar nicht so Galaxy Volume 2 sehen, ohne den ersten gesehen zu haben. Ich glaube, sogar das geht. Aber
warum sollte man das tun? Ich glaube, ich habe sogar den zweiten vor dem ersten gesehen. Jetzt, wo ich drüber nachdenke.
Also, I rest my case.
Und es ging.
Okay, dann lass uns doch wieder zurück zu Peacemaker kommen. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe ganz vergessen zu erklären, worum es eigentlich geht in Peacemaker. Also klar, es geht um die Figur Peacemaker und wir haben es jetzt schon so ein bisschen angedeutet. In der ersten Staffel wird Peacemaker quasi in so eine ganz kleine Organisation hineingezogen, um die Welt zu retten vor bösen Aliens. Und das hat er jetzt geschafft. Und wie geht's jetzt in der zweiten Staffel weiter? Man könnte jetzt natürlich meinen, dass Peacemaker jetzt, wo er die Welt gerettet hat, wieder genau das ist, was er sich immer gewünscht hat, nämlich ein Superheld zu sein. Aber nein, es ist dadurch, dass ja Leota Adebayo, heißt sie ja, glaube ich, hat ja am Ende von der ersten Staffel Amanda Waller exposed und die Task Force X. Und dadurch ist jetzt quasi fast das gesamte Team von Peacemaker arbeitslos. Sie sind alle auf eine Liste gekommen von Amanda Waller, sind alle auf eine Liste gesetzt worden und können deswegen in der Geheimdienstbranche keine neuen Jobs mehr finden. Und auch Peacemaker muss sich selbst noch irgendwie so ein bisschen finden, was mache ich jetzt eigentlich, wo ich die Erde gerettet habe, wo geht's jetzt weiter für mich? Und das ist so ein bisschen so die Geschichte und der Weg der zweiten Staffel. Ja, vielleicht, was mich jetzt interessieren würde, bevor wir jetzt so ganz tief in die Materie reingehen und so über einzelne Sachen diskutieren, so eine generelle Einschätzung, also macht man ja gerne, wenn eine zweite Staffel rausgekommen ist, war die jetzt schwächer, stärker oder gleich gut wie die erste Staffel? Lisa, wie ist so dein Bauchgefühl jetzt, wo du die zweite Staffel gesehen hast?
Ich finde das total interessant, weil ich finde diese zwei Staffeln so unterschiedlich von wie quasi an die Geschichte rangegangen wurde, dass es eigentlich fast schon schwierig ist, das zu vergleichen. Weil die erste ist ja, was wir eben gesagt haben, dieses klassische, so eine Gruppe von Misfits, die ihre Differenzen überwinden müssen, um halt dann zusammen gegen das böse TM zu kämpfen. Und das zweite ist, das hast du ja, glaube ich, auch schon gesagt, Fabian, ist ja im Prinzip ein Charakterdrama. Also ich finde, die Season geht auch mal viel tiefer in die Charaktere rein. Und eigentlich hätte ich jetzt quasi bis zum Ende der Staffel gesagt, dass die Feinde in der Season oder die Antagonisten quasi sie selbst sind, so. Also, dass sie mit sich selbst ganz viel ausmachen. Und, deswegen finde ich, ich kann gar nicht sagen, was mir besser gefällt. Das ist einfach was komplett anderes für mich. Ich fand die zweite Staffel tatsächlich auch wieder gut. Ich fand einige Sachen vielleicht nicht, also vor allem am Ende, nicht ganz so stringent, also Staffel 1 ist einfach sehr klassisch und stringent erzählt und bei Staffel 2 merkt man halt am Ende, was Marco jetzt eben auch gerade anklingen lassen hat, doch wieder, dass da wieder versucht wurde, irgendwas noch reinzupressen und das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört. Mhm. Aber ich würde deswegen nicht unbedingt sagen, dass Staffel 2 als Ganzes jetzt schlechter ist als Staffel 1. Es war irgendwie, ich kann mich nicht entscheiden.
Ich finde schon, dass Staffel 1... Ja. Oh, sorry, du warst nicht fertig. Ich finde schon, dass Staffel 1 die viel rundere Serie ist, ne? Die viel rundere Staffel, so dramaturgisch auch. Und ja, sie hat auch etwas, was ich immer sehr liebe bei Serien, wenn jede Folge ein Thema hat, wenn jede Folge die eine Folge ist. Und das hat die zweite Staffel nur bei einer einzigen Folge, nämlich bei der Reveal-Folge. Das ist die Folge. Und bei allen anderen verschwimmt es, weil die Folgen nur noch eine halbe Stunde sind und es mehr ist wie eine wie ein langer Film, wie diese Marvel-Serien eigentlich. Wo du nicht genau weißt, was in welcher Folge passiert ist, sondern es endet mit einem Cliffhanger und schau nächste Folge weiter und so weiter. Ich finde, die zweite Staffel hat einen Handlungsarc und ein Finale. der losgelöst, der kein Epilog zu dem ist, was davor passiert ist, sondern nur mal sowas losgelöst, ein Setup für irgendwas, was später kommt. Ja. Und die erste Staffel ist rund, deswegen ist natürlich die erste Staffel besser. Aber ich verstehe dein Gefühl so gut, weil ich finde, es ist trotzdem eine super Fortsetzung von der ersten Staffel.
Ja.
Es ist so, ihr habt mich mit der ersten Staffel, habt ihr mir Charaktere, die alle Misfits sind und die ich eigentlich auf dem Papier nicht leiden kann, habt ihr zu einem Team geformt und jetzt will ich wissen, wie, was für Abenteuer sie noch erleben. Und jetzt erleben sie halt ein Abenteuer und natürlich mag ich das Abenteuer. Ist das Abenteuer dann deswegen so dramaturgisch genial geschrieben wie vielleicht die erste Staffel? Nee, aber ich mag ja weiter die Charaktere und die werden weiter vertieft, wie du sagst, und sie begegnen sich selbst und ihren bösen Dämonen und dann ist auch noch spannend, wie geht's wohl weiter und dann ist das viel mehr eingebunden in das Filmuniversum, was ja per se eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ich wünschte, sie hätten es noch besser gemacht. Und deswegen finde ich die zweite Staffel immer noch grandios. Ich bin nur trotzdem sehr enttäuscht vom Ende.
Ich finde noch zur zweiten Staffel auch, was ich cool finde, dass ja, wenn so ganz oft, wenn man also die erste Staffel von so einer Superheldensache veröffentlicht und dann quasi am Ende besiegen die alle den Bösewicht und sind super erfolgreich, ganz häufig sieht man ja, dass sie dann quasi in einem Folgeprodukt, was danach kommt, dann quasi, ja, vielleicht haben sie dann trotzdem noch so ein bisschen Differenzen, aber ganz häufig kriegen sie ja quasi einfach nur einen stärkeren Bösewicht und sie müssen was noch krasseres machen und es wird alles, die Stakes sind noch höher und jetzt ist quasi das, die zweite Staffel irgendwie das Gegenteil davon gewesen, dass man eben, wie Fabian sagte, jetzt sind irgendwie alle arbeitslos, wissen nicht wohin mit sich. Eigentlich sind sie jetzt immer noch nicht die Stars, die sie in Peacemakers Fall vielleicht irgendwie gerne sein wollen und ja, ich fand's ganz spannend, diese Ernüchterung nach diesem Staffelfinale von Staffel 1 dann so in Season 2 zu verhandeln. Das hat mir gut gefallen.
Ich muss tatsächlich mich so ein bisschen an die eigene Nase fassen, weil ganz oft, wenn es darum geht, irgendwie Filme zu kritisieren oder Serien zu kritisieren, dann gibt es ja ganz oft, wenn jetzt irgendwie ein Film mal was anders macht, so The Last Jedi, dass dann immer Leute dann sagen oder dass die Kritik dann abgebügelt wird mit, ja, ihr mögt das ja nur nicht, weil es anders ist. Und ich würde gerne sagen, dass ich so darüber stehe, und aber tatsächlich hat mich das am Anfang voll gestört, dass die zweite Staffel so ganz was anderes ist als die erste. Und ich musste mich richtig dran gewöhnen, dass es hier eben nicht diesen einen klaren Antagonisten gibt, dass es nicht diese eine klare Bedrohung gibt, auf die alles so zuläuft, sondern dass das so tatsächlich mehr so, ne, ich will jetzt nicht sagen Slice of Life, sondern dass es mehr um die Figuren geht, aber es war halt schon sehr gewöhnungsbedürftig, wo ich mich dann auch kurzzeitig gefragt habe, wäre es vielleicht schlauer gewesen, das umzudrehen? Aber gut, James Gunn hat sich da natürlich schon was dabei gedacht, warum er das so in der Reihenfolge erzählt hat. Aber eine Sache, glaube ich, kann ich jetzt im spoilerfreien Part doch kritisieren, die mich in der zweiten Staffel sehr gestört hat. Und das ist leider der Humor. Und vielleicht kann ich es jetzt auch ein bisschen besser erklären, nachdem ich das gehört habe, was du gesagt hast, Marco, dieses, er muss 5 Seiten am Tag schreiben. Genauso fühlen sich die meisten der Witze an. Es gibt eine Pointe, dann lacht man kurz drüber oder man schmunzelt ein bisschen. Und dann geht es aber weiter. Und das hat mich, also wahrscheinlich ist es auch schon in der ersten Staffel so gewesen, da ist es mir einfach noch nicht so ganz krass aufgefallen, aber das hat mich an der zweiten Staffel richtig gestört und jetzt muss ich leider sagen, ich mag den Humor von James Gunn nicht. Also diese, seid ihr noch da?
Ja.
Achso, okay, ich dachte, ihr seid eingefroren, sorry. Ich war versteinert
von dieser Aussage.
Also ich muss mittlerweile sagen, dass mir das ein bisschen auf die Nerven geht, so diese Dialoge, wo man halt merkt, dass James Gunn da einfach seine Leute machen lässt, die diese Dialoge, die keine echte Pointe haben, diese Witze in Anführungszeichen, die einfach in die Länge gezogen werden. Und das hat mir mein Vergnügen an der zweiten Staffel ein bisschen verleidet. Es ist mir natürlich klar, Humor ist sehr subjektiv, aber mich würde trotzdem interessieren, ob ihr da so verstehen könnt, was ich meine, Lisa.
Aber du meinst immer James Gunns Humor, also nur, dass ich verstehe, was du meinst. Also meinst jetzt doch eher die zweite oder war es in der zweiten einfach nur noch schlimmer als sonst?
Ich glaube, das gab es auch schon in der ersten Staffel. Mir ist es da noch nicht so ganz krass aufgefallen. Ich müsste jetzt meine Notizen durchsuchen, aber ich glaube, ich habe es mir in der ersten Staffel auch schon aufgeschrieben, dass ich das ein bisschen nervig finde. Aber da gab es halt noch die übergeordnete Story, die dann noch für eine Spannung gesorgt hat. Und die ist ja jetzt hier in der zweiten Staffel weggefallen.
Also du meinst schon eher den Peacemaker-Humor, du meinst jetzt nicht den Suicide Squad-Humor vielleicht auch noch, weil der ist, finde ich, sehr ähnlich. Du meinst jetzt aber nicht den Guardians-Humor wahrscheinlich, oder?
Ich dachte, es wäre, vielleicht ist es doch eher der Peacemaker-Humor, vielleicht muss ich so einschränken, ja. Das ist schon eher der Peacemaker-Humor in der Peacemaker-Serie, das meinte ich damit.
Ich habe jetzt halt die Serie nur einmal geschaut, aber ich hatte auch da schon das Gefühl, oder mir ist das so bewusst aufgefallen, dass ich das den Eindruck eher hatte, dass der Humor so ein bisschen zurückgefahren wurde in der oder sich ein bisschen verändert hat in der zweiten Staffel. Weil ich habe ja eben schon gesagt, in Staffel 1, da war ich mir nicht so sicher, ob ich den Humor feiere. Und ich fand es auch, ich weiß nicht, manchmal finde ich dann diesen Unter-der-Gürtellinie-Humor auch so ein bisschen zu viel, das ist mir dann so ein bisschen zu doof. Und ich hatte das Gefühl, das haben sie, oder das hat James Gunn in Staffel 2 gar nicht mehr so doll gemacht, sondern also ich hatte nicht mehr dieses Gefühl von, Jokes müssen nur rausgefeuert werden, damit sie da sind, sondern dass es wirklich auch ein bisschen besser dann in die jeweiligen Situationen passte. Und ich weiß nicht, ob James Gunns Humor so mein Lieblingshumor ist, aber ich finde dieses, ich mag immer eigentlich diesen Humor, wenn Leute, wenn sich sowas so rauszieht manchmal und dieser Diskussion immer absurder wird. Sowas finde ich eigentlich persönlich immer ganz witzig. Ist ja auch irgendwie in Guardians zum Beispiel, das finde ich, ist auch ganz cool. Hm. Ich glaube, würde ich mich jetzt nicht so anschließen. Ich würde sogar sagen, in Season 1 fand ich Vigilante noch ein bisschen witziger, aber sonst würde ich da eher sagen, dass das so ein bisschen geebnet hat in Season 2.
Ich finde halt, er tanzt schon sehr bei Peacemaker auf dieser Klinge, ist es zu viel oder zu wenig. Also, weil selbst in den ernsteren Momenten sind Gags drin.
Ja.
Ich finde, er schafft es trotzdem, die Charaktere atmen zu lassen, sonst würden sie nicht für mich funktionieren. Weil in dem Moment, wo ich mich nach und nach in diese Charaktere verliebt habe, macht's mir auf einmal gar nichts mehr aus, dass diese Dialoge so drüber sind und manche Leute so in ihrer Quirkiness einfachste Dinge nicht verstehen wollen oder einfach einen Satz miteinander austauschen können. Das gehört für mich zum Teil des Erlebten dazu. Ist auch besonders schön dann, finde ich, Peacemaker übrigens mit anderen Leuten zu sehen, weil es dann noch mal lustiger ist, wie es halt so oft ist bei Komödien. Wenn du es mit anderen Leuten schaust und nicht alleine zu Hause und du siehst, wie alle miteinander kichern und über die Witze lachen und sie reflektieren und manche sehen sich einfach noch mal anschaut, entweder weil der Gag gut ist oder weil man die anderen Gags, die darauf kommen, nicht mehr versteht, weil man selber zu sehr lacht darüber und den Gag wiederholt. Das gibt dem Ganzen noch mal so ein anderes Feeling. Ist ja bei Superman auch ähnlich. Also ich stelle mir das ganz traurig vor, den alleine zu gucken. Ich fand das so cool, den im vollen Kinosaal zu sehen oder auch mit Kindern zu sehen. Ich habe einmal Sonntagnachmittags gesehen und wie die Kinder auf diesen Film reagiert haben, war auch fantastisch.
Okay, krass, weil
und ich fand es da, ja?
Nee, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade eben, bevor du es gesagt hast, drüber nachgedacht, dass ich Superman zum Beispiel, das fand ich gar nicht witzig. Also die Gags sind alle nicht bei mir so richtig gezündet. Vielleicht auch das Problem, dass ich es alleine geguckt habe, weil du ja gerade meinst, mit anderen Leuten ist es cooler. Aber das
es ist ja auch am Ende trotzdem eine Humorfrage, ne? Ja, aber ich finde halt, Komödien profitieren immer davon, wenn du es mit anderen Leuten schaust, weil gemeinsames Lachen, daher kommt ja auch dieses Sitcom-Feeling.
Mhm.
Weil ein Gag funktioniert einfach anders, wenn andere mit einsteigen beim Lachen. Und die große Kunst ist aber, ohne dieses Sitcom-Feeling lustig zu sein. Das ist halt nochmal eine Stufe weitergedacht. Es ist, ich will das damit auch nicht entschuldigen, wenn man das nicht lustig findet. Natürlich kann man es nicht lustig finden. Superman ist auch so dieses, nehmen wir den Suicide Squad-Humor, machen aber PG-13. Nee, sogar noch drunter. Ich meine, Superman, wie viele Jahren ist der? Auf jeden Fall ist der Kinder geeignet. Und das ist ja auch so ein Experiment für James Gunn. Ich mag grundsätzlich seinen Humor sehr gerne, weil er trotzdem die Figuren nicht ad absurdum führt, obwohl er verdammt nah dran ist. Ich kann es aber total verstehen, wenn das einem viel zu viel ist und man keine Figur mehr ernst nehmen kann. Das kann ich auch verstehen. Ich finde, es ist anders als in einem Marvel-Film, die oft sich sehr wichtig nehmen und sehr oft sagen, also bedeutungsschwanger, wie diese Handlung ist und das Universum muss gerettet werden. Und dann wird trotzdem diese Szene durch einen Gag gebrochen, der nicht mal gut ist. Der es nicht wert ist, diesen Charaktermoment gerade kaputt zu machen. Und ich finde, für mich schafft es immer James Gunn, die echten Charaktermomente nie kaputt zu machen. Also gerade in Peacemaker auch, weil da mit diesen Gags tanzt er ja so hart auf der Klinge, wie ich gerade gesagt habe. Aber wenn dann die richtige Musik kommt, die richtigen Einstellungen kommen, wenn du siehst, wie er seinen eigenen Bruder tötet und weil du das in der ersten Staffel gesehen hast, genau weißt, warum er in der zweiten Staffel gerade in Tränen ausbricht, wenn er sieht, was mit seinem Bruder in einer anderen Dimension gerade passiert. Das ist einfach, das geht mir ans Herz. Das geht mir extrem ans Herz. Und dann kannst du so viel Humor drumherum packen, wie du willst, so viel Pipi-Kaka-Witze. In dem Moment sind die Figuren nie bedeutungslos für mich. Und deswegen wird mich das nicht verlieren so leicht. mich verliert eher ein Staffelfinale, das so sehr mit Setup beschäftigt ist, statt mit einem echten Epilog. So, das stört mich.
Okay. Ja. Gleich. Über das Finale reden wir noch. Aber wenn du das mit dem Multiversum jetzt angesprochen hast, dann lass uns doch mal kurz noch ein bisschen über den spoilerfreien Teil noch ein bisschen darüber reden. Denn Peacemaker führt jetzt das Multiversum im neuen DCU ein. Klar, das gab es auch schon vorher in The Flash und so. Aber ich glaube, Flash gehört nicht zum Kanon vom neuen DCU. Also wir haben jetzt eben das sogenannte Quantenentfaltungslager, was der Dad von Peacemaker genutzt hat. Das gab es auch schon in der ersten Staffel und es wird jetzt in der zweiten Staffel weiterentwickelt. Also es ist nicht nur einfach nur ein Lager, in das man irgendwie reingeht, wenn man irgendwie ganz, ganz viele Helme lagern muss, sondern jetzt in der zweiten Staffel wird eben eingeführt, dass es auch noch andere Türen gibt. Also dieses Lager ist mehr so ein Gemeinschaftslager von anderen Leuten, die das auch nutzen. Und was ich mich so gefragt habe, also Marvel hat ja schon 3 Phasen dem Multiversum gewidmet. Interessiert denn überhaupt noch jemanden das Multiversum? Also sind wir da nicht eigentlich drüber?
Ich sag dazu, mein erster Gedanke, als das auch kam, dass sozusagen eingeführt wurde mit dieser Kammer, ich war so, ich will keine Multiversen mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich will das nicht mehr. Multiversen sollen aufhören für 5 Jahre mindestens. Und dann habe ich aber, als ich dann gesehen habe, wie sie das Multiversum in Peacemaker nutzen, um halt Peacemakers persönliche Schwierigkeiten oder Geschichte zu verhandeln, war ich so, okay, wenn es ein Multiversum geben muss, dann wenigstens so wie es jetzt genutzt wird, finde ich es gut. Aber ich finde dieses, dass es ein Multiversum gibt, um ein Multiversum zu haben, das hat mich irgendwie echt ein bisschen genervt am Anfang, als ich dachte, es geht in die Richtung. Dann ging es da in eine andere Richtung. Danach hatte ich dann eher, wo man vielleicht wieder auf Markus Ende der Staffel Kritik oder angedeutete Kritik kommen kann, hatte ich eher das Ding, dass als ich dann quasi gesehen habe, wie das Multiversum dann aufgebaut ist, dass ich dann eher traurig war, dass ich die Welt in dem Multiversum, die wir dann gesehen haben, dass die nicht weiter verhandelt oder besser beschrieben wurde, dann hätte ich von meinem quasi ursprünglichen Gedanken von fuck Multiversen zu, aha, so wird es verhandelt, zu, okay, von diesem Multiversum, dieser einen Welt will ich jetzt eigentlich mehr sehen, das war so meine Entwicklung. Das also für Peacemaker fand ich es cool so, aber dieses, wenn das ganze DCU jetzt auf dem Konzept von Multiversen auch wieder beruht, bin ich gespannt, wie es gemacht wird, weil wenn es so wird, wie wenn einfach nur quasi Copy-Paste MCU ist, dann habe ich da keine Lust zu, eigentlich.
Ja, aber ist es denn das Copy-Paste von Marvel?
Weiß ich ja noch nicht.
Mal gucken. Marvel hat es halt gebraucht, um Superhelden zusammenführen zu können und Sachen resetten zu können. Ja. Der Reset ist im DCU durch Flash passiert. So hat es ja James Gunn beschrieben, dass Flash quasi der Reset-Button ist. Aber damit zu tun hat es ja im Endeffekt ja nichts.
Ich fand auch, ich kann ja so lange noch mal random was sagen, was du überlegst. Ich fand eigentlich auch in Staffel 1 zum Beispiel, fand ich eigentlich Peacemaker immer gerade dann am besten, wenn es eben nicht diese klassischen Superhelden-Sachen bedient hat. Also diese ganze Alien-Sache könnte man ja auch noch so sehen, dass also es war zwar ja einerseits, irgendwie hatten wir das jetzt auch mit den Skrulls oder sowas schon im MCU, dass es eben so Shapeshifter-Aliens gibt. Aber andererseits hat es dann da auch wieder so ein bisschen diese klassischen Wurzeln, die ich meinte. Man hat Staffel 1 jetzt nicht so diesen Superhelden-Helm so übergestülpt, obwohl Peacemaker die ganze Zeit dieses Kostüm trägt. Aber trotzdem fand ich eigentlich, es war sehr geerdet. Und deswegen Ende Staffel 2 für mich schwierig teilweise.
Ja, Ende Staffel 2 öffnet auch nicht nur das Tor zu einem Multiversum, sondern zum restlichen DCU. Was vielleicht auch nicht schlecht ist. Ich will es noch nicht verteufeln, aber ich finde, man hätte es besser machen müssen. So. James Gunn hat erzählt, dass das, was in der letzten Folge passiert mit dem Multiversum und so, dieses kurz gucken, wie das Multiversum so aussieht. Das war sein Pitch an den Chef von den Studio-Boss von Warner, wie er sich das DCU vorstellt. Also das Multiversum ist nicht weg, wird auch nicht weggehen. Ich glaube trotzdem, dass es abgesehen von diesen Anspielungen in Richtung altes DCEU nicht so eine große Rolle spielen wird, ist im Moment mein Gefühl. Ich kann mir auch von Man of Tomorrow immer noch nicht ganz vorstellen. Andererseits, das Setup deutet ja in die Richtung hin. Schwierig. Ich glaube, das DCU, ich glaube, das muss man eher so betrachten, das DCU hat für sich, die Existenz des DCUs ist ja schon Multiversum. So, also war das inevitable, also es war unausweichlich. Okay. Weil es gibt das DCEU und das hängt da halt irgendwie mit drin immer noch. Und du hast halt diese Elsewhere-Sachen, wie sie es nennen, Joker, The Batman, all diese Dinge passieren ja auch. Und irgendwie ist das ja, ehrlich gesagt, ich bin an dem Punkt beim Multiversum, ich denke, ach, fuck it. Das ist mir egal, solange die das nicht zu wichtig in der Story machen. Weil ich liebe die alten X-Men-Filme. Soll ich deswegen das MCU jetzt nicht mögen, dass es jetzt erste Überschneidungen gibt wie Deadpool und Wolverine, war ja trotzdem irgendwie charmant. Ne? Da hätte der Film noch ein bisschen besser sein können. Ja, haben die zwei eine krasse Dynamik und man hat sich das immer gewünscht, aber auch ja. Und ich meine, es sind halt Comic-Verfilmungen. Und wenn du in einen Comicladen gehst und du guckst dich um, siehst du in Wirklichkeit 20 Multiversen auf einen Blick, ja, weil da nichts wirklich kanonisch ist. Und es gibt einen Absolute Batman und es gibt einen The New 52 Batman. Und es gibt davor auch noch einen Kanon. Und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass die Sachen nichts miteinander zu tun haben, sondern dass jeder seine Geschichte erzählen kann. Ich würde keine Welt akzeptieren, in der Batman Part 2 von Matt Reeves zurückstehen muss, weil das DCU einen eigenen Batman braucht.
Ja, James Gunn
hat das der Meinung, dass die zwei nicht zusammenpassen.
James Gunn hat das ja eigentlich auch so betont, dass es zwar ja das DCU gibt, aber dass halt ja die einzelnen Einträge halt eigenständig sein sollen und dass halt auch die Leute, die Sachen machen, dann ihre kreativen Visionen auch so quasi verwirklichen können sollen, wie sie es eben wollen. Deswegen eigentlich revidiere ich meine Aussage vielleicht insofern, dass ich gespannt bin, wie das Multiversum gelöst wird, aber ich will nicht so ein einfaches Multiversum, ich will nicht so ein Multiversum, was wir schon jetzt so oft gesehen haben. Ich will neue Aspekte davon oder neue Ideen davon. So.
Ich will einfach nicht, dass das Multiversum den Plot antreibt. Ja. Das ist bei Marvel läuft gerade extrem Gefahr, dass das so ist. Spätestens seit Doctor Strange 2. Und hier war das nett, um mal den Spiegel der Figur vorzuhalten. Und guck mal, so hätte die Welt auch für dich sein können oder dein Leben verlaufen können. Das ist spannend, aber ich finde nicht, dass das Multiversum den Plot dieses Kanons, dieses Universums antreiben darf. Ihr seid in eurem eigenen Ding. Okay, super. Guckt ihr ab und zu rüber? Okay, super. Aber bitte lass es nicht zum Plot werden, dass ihr die ganze Zeit rüber müsst und dort auch noch die Welt retten. Darauf habe ich einfach keine Lust. Ich will, dass jeder Eintrag ein guter Eintrag für sich ist. Und das ist ja das, was ich der zweiten Staffel Peacemaker am Ende vorwerfen muss. Aber bis dahin hat James Gunn eigentlich ganz gut Wort gehalten, dass alle Sachen sich eigenständig anfühlen sollen und für sich funktionieren können müssen. So, und ich kann euch ja an der Stelle nur sagen, holt mal Creature Commandos nach. Gibt's auf YouTube 20 Minuten eine Folge, nur 7 Stück. Also ihr könnt die ganz legal auf YouTube schauen bei HBO Max. Da gibt's eine ganze Playlist. Okay. Könnt ihr alle Creature Commandos Folgen gucken. Und dann werdet ihr auch sehen, passt es zu The Suicide Squad? Total. Und zu Peacemaker auch. Aber ist es auch eigenständig und brauchst den Rest gar nicht? Ja, auch. Ist irgendwie cool. Und das mag ich dran.
Okay, jetzt haben wir schon so oft das Ende der zweiten Staffel angeteasert, dann lass uns doch auch langsam mal dazu kommen. Vielleicht nur jetzt zum Abschluss, bevor wir in den Spoiler-Part gehen. Lisa, würdest du jemanden, der jetzt die zweite Staffel noch nicht geguckt hat, würdest du die zweite Staffel weiterempfehlen? Oder würdest du sagen, bleib mal bei der ersten Staffel und dann hol die zweite Staffel nach, wenn jetzt, keine Ahnung, Man of Tomorrow draußen ist oder so?
Also jetzt, wo ich in Rekordzeit alles gesehen habe, kann ich sagen, guckt es unbedingt und lasst euch nicht davon abschrecken, wenn Staffel 2 anders anfängt, als Staffel 1 aufgehört hat und ihr vielleicht denkt, okay, was passiert jetzt? Guckt einfach mal weiter. Ja.
Alles klar. Marco, würdest du dich der Empfehlung anschließen?
Absolut. Ich habe immer noch den Oh Lord Ohrwurm. Also ich liebe alles daran. Ich liebe, wie das auf Social Media angenommen wurde. Und ich lasse mir das auch nicht von dem Ende der zweiten Staffel irgendwie kaputt machen, sondern ich bin einfach froh, dass es diese Serie gibt und sie hat einen großen Platz in meinem Herzen auf so einem Ted Lasso-Level und das muss man ja auch erstmal hinkriegen. So, das ist wirklich, es ist wholesome und trotzdem cool und anders und ich bin sowieso komplett sold beim DCU. Ich meine, worüber diskutieren wir überhaupt? Es hat bei allen einzelnen Einträgen, das gilt auch für die zweite Staffel oder auch für die erste, hat das DCU auf Rotten Tomatoes die besten Bewertungen, die jemals ein Comic-Franchise hatte.
Okay.
Also, wenn du die ersten 5 sagst, es gibt ja nicht mehr viel, ne? Also, Peacemaker Staffel 1 zählt ja eigentlich nicht mal rein, aber das würde ich ja vielleicht auch mit reinnehmen. The Suicide Squad, Superman, Staffel 2, Creature Commandos, die haben alle über 80% auf Rotten Tomatoes oder so.
Krass, okay.
Okay, dann habt ihr jetzt hier, denke ich mal, so eure Antwort beziehungsweise euren Anreiz, die zweite Staffel zu gucken, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten, jetzt kommt der Spoiler-Part. Jetzt reden wir auch über das Ende der zweiten Staffel. Jetzt reden wir über die großen Twists der zweiten Staffel. Das heißt, wenn ihr euch nicht spoilern lassen sollt, dann müsst ihr jetzt auf Pause drücken und dann später zu dieser Podcast-Folge zurück kommen, dann lasst uns doch mal über die Twists und über das Ende reden. Also zum einen würde ich gerne über euch mit euch so ein bisschen über den Twist mit Earth-X reden. Denn in der Folge 6 erfahren wir ja, also der Folge 6 der zweiten Staffel erfahren wir ja, dass Peacemaker in einer Welt lebt, in der die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Und gerade für jemanden wie Leora Adebayo ist es lebensgefährlich, in so einer Welt sich aufzuhalten. Wie hat denn dir dieser Storystrang gefallen, Lisa?
Ich fand das spannend. Also ich habe auch ehrlich gesagt nicht mit diesem Twist gerechnet. Also irgendwie, dass vielleicht irgendwas ist, dass diese Welt doch nicht so perfekt ist, wie sie scheint, habe ich mir schon gedacht, dass sowas kommt, aber nicht, dass sowas kommt, dass es halt so eine Nazi-Welt ist. Ich weiß nicht, ob man es hätte sehen können, wenn man darauf geachtet hätte, dass da irgendwie, also Peacemaker hat ja anscheinend nichts davon gesehen, von den ganzen, keine Ahnung, Hakenkreuzen und so, die irgendwie da an den Wänden waren oder diversen anderen Sachen. Also ich war da schon überrascht von, und das war halt dieses, was ich meinte, also sobald ich diese Welt gesehen habe, dachte ich mir halt so, okay, krass, wie ist es dazu gekommen, dass sich diese Welt so, also wie ist dazu gekommen, jetzt wissen wir, dass die Nazis halt den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, aber was ist danach passiert, wie hat sich die Welt entwickelt, wie haben die quasi, wie lief sozusagen, wie lief das alles so zusammen, wie diese Welt, die wir jetzt gesehen haben, wie sind die Menschen in dieser Welt, was für, wie hat sich diese Gegenbewegung da geformt, und dann war ich eigentlich genau ein bisschen enttäuscht, dass das eigentlich dann gar nicht so doll mehr Thema war. Es war einfach nur so, ja, okay, ist halt scheiße, es ist jetzt eine Nazi-Welt, aber irgendwie gehen wir jetzt aus der Welt auch schon wieder raus. Und da musste ich auch dran denken, wir haben ja auch am Anfang noch überlegt, ob wir über unsere Lieblings-DC-Filme reden wollen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass mein Lieblings-DC-Produkt quasi, also jetzt nicht DCU oder DCEU, aber ist eigentlich die Watchmen-Serie von Damon Lindelof. Und da war auch, da wurde ja auch total viel Politisches verhandelt. Und das fand ich richtig cool. Und die Serie, ich habe die nur einmal gesehen, aber ich fand die damals so krass gut. Und so in der Art und Weise hätte ich eigentlich gerne diese Parallelwelt, diese halt dann halt noch mehr von gesehen. Deswegen, den Twist fand ich gut, aber hätte ich mir mehr von erwartet. Weiß nicht, ob ihr
ich finde es auch schade, dass es nicht mehr aufgegriffen wird. Ja. Das ist so, du hast gerade was etabliert und jetzt greifst du es nicht mehr auf. Ja. Also vielleicht irgendwann, weil ich, es wird gefühlt angedeutet, dass Keith irgendwann zurückkommt. Aber so ist es erstmal, für einen Epilog ist es merkwürdig, dass es komplett stehen gelassen wird. Weil dann fühlt sich das nicht nach einem runden Ende an, sondern als cuttest du nach der 7. Folge ab und das 8. ist irgendwie so drangehängt wie so ein Appendix. Also ganz merkwürdig.
Übrigens, sorry, also es ist nicht nur angedeutet, sondern ich habe auch was von James Gunn gefunden, dass er gesagt hat, er will Keith auf jeden Fall zurückbringen. Wahrscheinlich auch als Bösewicht. Er weiß halt nur noch nicht wie. Deswegen, also der wird irgendwie, wird er dann nochmal auftauchen. Aber ich glaube, es war auch gut, dass sie es jetzt in der zweiten Staffel nicht gemacht haben, weil das hätte so sonst so ein bisschen den Konflikt der ersten Staffel halt gespiegelt. Also, dass quasi Peacemaker wieder seinen Bruder umbringen muss, das wäre ein bisschen zu viel gewesen oder hätte sich zu sehr gedoppelt. Insofern finde ich es eigentlich doch ganz gut, dass sie es hier noch nicht gemacht haben. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
Naja, ist gut. Aber jetzt weiß ich trotzdem nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach so, wegen Earth-X. Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe die zweite Staffel zu spät angefangen. Ich habe mir die schön aufgehoben, weil wer will schon ein RTL-Plus-Abo? Und ich habe dann ein RTL-Plus-Abo abgeschlossen, um's dann nachzuholen. Wobei ich zugeben muss, dass der Streaming-Service überraschend gut ist. Also überraschend gute Website und alles. Ich war doch ein bisschen positiv überrascht. Aber egal, anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich das so ein bisschen rausgezögert und wollte es, wenn ich auch mehr Zeit habe, einfach, das ist der Hauptgrund, dann alle Folgen in Ruhe schauen. Und dann habe ich den großen Earth-X-Spoiler gesehen auf Social Media. Shit, und ich so, ihr Ficker, okay, jetzt gucke ich's. So, bevor noch Schlimmeres passiert. Ja. Aber das Ding ist, das fand ich erstens nicht so schlimm. Ich sag ja immer, ein guter Plot-Twist funktioniert auch, wenn du ihn kennst. Also, ich liebe Empire Strikes Back, aber ich habe vorher gewusst, dass Darth Vader der Vater von Luke ist. Einfach, weil es in der Popkultur, also, es ist schwer, dem auszuweichen und trotzdem funktioniert's, oder? Und dann sieht man halt auch die Andeutungen in den anderen Filmen. Und hier ist es so ähnlich, so wie wenn du Fight Club gucken würdest, in dem Wissen, was der Twist ist, du siehst auf einmal mit anderen Augen, du siehst auf einmal, keiner der Background-Actor ist irgendwie ethnisch divers. Also, aha. Und das ist in der James-Gunn-Produktion. Weil das ist schon bei ihm besonders auffällig, finde ich, weil er sich da sehr viel Mühe gibt, sowohl beim Hauptcast als auch bei den kleinsten Nebenrollen, dass es divers besetzt ist. Und gerade hier, er hat ja sogar die Gags in die Richtung, ne? Einer meiner Lieblingsgags in der zweiten Staffel ist, als Economist über Michael Rooker sagt, Captain Cultural Appropriation. Da musste ich sehr lachen. Captain Cultural Appropriation, ja. Hier. Und weißt du, du siehst die Hinweise dann bei Earth-X. Also wie die ganzen Leute auch so gebrainwashed, die wirken ja eh schon gebrainwashed. Die Terroristen wirken sehr davon überzeugt, dass sie haben irgendwelche Ideale, die dir aber ganz Zeit verborgen bleiben. Keiner sagt dir das. Und du denkst so, wenn das jetzt wirklich die absolut Bösen wären, dann wüsstest du, warum die das gerade tun. Aber du weißt es nicht. Und es gibt diese kleinen Hinweise, die ich sehr clever finde, die dann auch in Rewatch, glaube ich, sehr gut rechtfertigen. Weil zum Beispiel eine Sache, weil ich es ja schon wusste, aber ich hatte es dann sofort, oh, I see what you did there. Zum Beispiel, dass sie die Kardashians nicht kennen.
Ah. Es gibt
wofür sind die Kardashians berühmt? Also wie sind sie berühmt geworden? Nicht wofür sind sie berühmt, aber wie sind sie in die Prominenz geraten erst? Wisst ihr das?
Also, ist es nicht durch den Vater irgendwie?
Durch den Vater? Ja. Richtig, durch den Vater, weil der Anwalt von O.J. Simpson war. Und O.J. Simpson spielt natürlich keine Rolle in dieser Welt. Und es gibt so andere kleine Andeutungen, zum Beispiel, dass John Lennon nicht bekannt ist. Und die Vermutung ist, eine Interpretation, die ich gelesen habe dazu, weil John Lennon immer wieder gesagt hat, dass die afroamerikanische Musik ihn so beeinflusst hat. Und wenn die nicht da ist, um ihn zu beeinflussen, wird John Lennon niemals berühmt.
Gab's da nicht sogar auch so eine Szene, wo im Peacemaker, wo es darum ging, dass
Die Beatles gibt's nicht.
Oder nee, aber dann hat das sogar noch so ausgesprochen, von wegen, dass alle Musik, die wir so kennen, von Black Artists quasi beeinflusst wurde.
Ja, das ist das, was Marco gesagt hat im Gefängnis, okay, von Vigilante.
Aber ja, das war vor genau, dem
Artist. Okay.
Ja.
Das ist lange vorher. Aber stimmt, aber wenn du so siehst, ist das da ja schon so vorbereitet eigentlich, ne? Und also so als, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, aber stimmt, das ist ein guter Hinweis von dir, Lisa. Hm. Das ist so, ich liebe so diese kleinen Andeutungen, die sich ja überall verstecken. Und ich habe bestimmt nicht alle entdeckt, weil zumindest jetzt noch, als ich es gesehen habe, gab es noch nicht die Untertitel dazu, auf RTL Plus dazu zu schalten. Also die Deutschen ja, aber ich glaube nicht die Englischen. Und ich habe es halt in Englisch gesehen und Peacemaker gewinnt halt sehr, wenn man es in dem Original schaut. Ist aber auch schwer verständlich. Also ohne Untertitel, das ist echt nicht so leicht, weil so ein Sprachgewitter einfach da ist. Lohnt sich dann aber auch mehrmals anzugucken und lohnt sich dann auch irgendwann mit Untertiteln nachzuholen. Ich mochte das sehr bei meinem Rewatch dann. Nicht Rewatch, beim Erstwatch, ja. Hm. Das war die eigentliche Frage.
Die Frage war, wie es dir gefällt. Dann vielleicht, sag ich mal, also, was man dann noch dazu sagen muss, ich glaube, du hast es auch schon angesprochen, dass eben James Gunn hier kein politisches Statement setzen wollte. Ich glaube, du warst es, Lisa, hast es gesagt. Sondern es geht hier um die persönliche Reise von Peacemaker. Die steht im Vordergrund. Und er wollte eben zeigen, dass Peacemaker vor seinen eigenen Dämonen wegläuft und sogar so weit geht, dass er in einer Nazi-Welt lieber leben würde, als in der Realität, wo er eben seinen Bruder umgebracht hat. Und ich kann das nachvollziehen und das ist ja dadurch, wir haben ja schon gesagt, die zweite Staffel ist ja mehr so ein Charakterdrama, da gibt das schon auch Sinn. Aber ich find's trotzdem unverantwortlich. Ich find's richtig, richtig schlecht, dass sie es so gelöst haben. Denn
aber haben die denn gesagt, dass Peacemaker hat, war das nicht so, als er dann erfahren hat, dass es eine Nazi-Welt ist, wollte er doch die Welt auch sofort verlassen, ja, oder?
Genau, er wusste es ja nicht.
Dann habe ich mich schlecht ausgedrückt. Ich wollte damit ausdrücken, dass James Gunn hier kein politisches Statement setzen wollte. Also was in der Welt wirklich passiert, ist nicht so wichtig, sondern es ist eher wichtig, was das repräsentiert und was das für die Figur Peacemaker eben bedeutet. Nämlich, dass er lieber die beide Augen zudrückt, um dann in einer Welt zu sein, wo er der Held ist, wo er wieder mit seiner Familie vereint ist. Aber dass es eine Welt ist, die von Nazis beherrscht ist, ist sekundär. Und also das finde ich.
Also du meinst quasi, weil er nicht, also dass er nicht gecheckt hat, dass er diese ganzen Symbole und die Bücher auf den Tischen und dieses Mural einfach nicht gesehen hat. Das wird ja so ein bisschen als Peacemaker ist eben manchmal einfach nicht so schlau quasi uns
erklärt. Und hat wahrscheinlich auch was mit seiner Erziehung zu tun. Ich meine, sein Vater war in seiner Welt ja ein Rassist. Und ich vermute, da ist er dann halt, also ich meine, der hat wahrscheinlich schon in seinem Leben die ein oder andere Nazi-Flagge gesehen. Mhm. Und es ist wahrscheinlich für ihn jetzt nicht mehr so was ungewöhnlich ist. So habe ich mir das erklärt. Aber was meine Kritik ist...
Ich glaube, er hat es wirklich nicht gesehen. Also so wie er...
Oder so, okay.
Finde ich aber auch krass, wie er es nicht also gesehen hat. Schon, aber ja, gut.
Ich würde mit beide Augen zudrücken, da wäre ich jetzt vorsichtig. Ich finde, das ist nicht die Figur.
Aber sag,
die Figur,
sag mal,
der würde in keiner Welt leben wollen, wo Adebayo nicht akzeptiert ist. Das glaube ich nicht.
Nee, aber ich glaube, Fabian will was anderes sagen, was wir noch nicht verstanden haben.
Aber meine Kritik, ich habe ja meine Kritik noch gar nicht gesagt. Also mein Kritikpunkt ist, dass die Art und Weise, wie das Ganze umgesetzt wird, ist, finde ich, unverantwortlich. Weil, wir haben ja auch schon gesagt, es wird dann einfach so hängen gelassen. Und wir sehen eben diese ganze Welt nur aus der Sicht der weißen Mittelschicht. Also im Prinzip, wenn du jetzt das mit den Nazis ausklammerst, ist das eigentlich eine perfekte Welt. Und wir sehen die negativen Seiten nicht wirklich. Wir sehen nicht die Camps, wir sehen nicht, wie die Nazis mit irgendwie Leuten umgehen, die nicht in ihre Weltsicht reinpassen, bis auf diese Jagdszene mit Adebayo, die ist gruselig, aber wir sehen eben nicht die Camps und ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute das sehen und denken, das ist doch eigentlich ganz nett, da würde ich auch gern leben. Und es gibt, ich weiß nicht, habt ihr das wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber es geht gerade auf Twitter so ein Video rum oder so ein Thread rum, America of the 100 Million. Habt ihr das von mitbekommen?
Nee.
Okay, also auf Twitter ist ja mittlerweile so eine rechtsextreme Jauchegrube geworden, da werden so ganz oft Werbeclips aus den 80ern geteilt, also da, wo den Menschen halt einfach noch scheißegal waren, dass es schwarze Menschen gibt, wo die ganzen Werbeclips, Parfüm-Werbeclips und so, wo das alles nur weiße Leute waren. Und da wird die ganze Zeit da drüber gelegt, this could be the America of the 100 million. Gemeint ist damit, wir bringen alle Menschen um, die nicht weiß sind. Und dann ist wieder alles so wie damals und dann ist wieder alles perfekt. Und es gibt sehr viele Leute, die das wollen und gut finden. Und diese Serie hätte die Möglichkeit gehabt, um das mal zu zeigen, okay, was bedeutet das denn? Was bedeutet das denn, wenn wir einfach, keine Ahnung, wie viel 100 Millionen Menschen in Lager stecken müssen? Und sie machen es nicht. Ich verstehe, warum sie es nicht gemacht haben, weil es ist eine Serie, die ein begrenztes Budget und auch nur eine begrenzte Laufzeit hat. Die Folgen gehen ja nur 30, 40 Minuten, die gehen halt nicht eine Stunde. Aber gerade in diesem politischen Klima, das nicht zu machen, finde ich unverantwortlich. Habe ich das jetzt ein bisschen besser rübergebracht, was ich damit meine?
Das ist besser rübergebracht, aber ich finde das viel zu idealistisch von dir betrachtet, weil du sagst selber schon, es ist eine Ausnahme, ja, bis auf die eine Szene. Aber es ist die Szene. Als Daniel Brooks von den Leuten gejagt wird, da wird's mir ganz anders im Magen. Also ich finde, das ist auch eine Szene, die komplett ohne Humor funktioniert, die richtig hart hittet, die so hart hittet, dass James Gunn sie nur machen wollte mit der also er hat wirklich Daniel Brooks gefragt, ist es okay, wenn wir das so machen? Weil wenn nicht, denke ich mir irgendwas anderes aus. Aber ich will diese Szene so zeigen. Ich will zeigen, was es bedeutet, in dieser Welt zu sein. Anhand dessen, als Stellvertreter, dass eine Figur, die das Herz dieser Serie ist in meinen Augen, so gejagt wird. Das ist, was kommt, das ist, da bist du so weit weg von jedem Art Superheldenplot oder was auch immer. Da ist eine schwarze Frau, die gejagt wird von diesen Leuten, die so Bodysnatcher-mäßig schon mit dem Finger auf sie zeigen. Ich finde, das hittet hart. Dafür brauche ich jetzt nicht die Konzentrationslager zu sehen, von denen sie in der Serie aber reden. Wäre ja auch komisch, da jetzt auf einmal diese Perspektive reinzubringen, weil sie sind ja auf einer Fluchtperspektive. Warum sollten sie jetzt den Umweg darüber nehmen? Ich finde, du hast nicht ganz unrecht, man hätte mehr davon zeigen können. Und ich finde auch, man muss mehr darüber verhandeln. Ich sag ja die ganze Zeit, das Finale spart es einfach aus. Finde ich merkwürdig. Ich fände es aber auch merkwürdig, wenn die Serie sich jetzt dahin dreht, weil uns das in der anderen Dimension nicht gefällt, müssen wir jetzt diese Welt retten. Aber okay, also die paar Leute, die 11 Street Kids, werden das nicht machen. Da muss Superman mit rüberfliegen oder so. Also ich finde, man kann auch mehr machen. Du kannst auch Nazi-Superman zeigen oder sowas. Also da geht schon mehr, da bin ich bei dir. Aber ich finde, man kann der Serie nicht vorwerfen, dass sie das nur als ideale, tolle Welt darstellt. Ganz im Gegenteil, weil es kommt dieser Turn. Und bis dahin war alles naiv von Peacemaker. Das ist dieser blöde Naivling, der durch die Welt gelaufen ist. Und man selber hat aber schon das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, finde ich. Ich finde, das wird schon etabliert. Irgendwas ist mit dieser Welt. Irgendwas ist merkwürdig und irgendwas ist nicht richtig. So, also ich finde, diese Welt fühlte sich nicht richtig an. Und danach weißt du, warum. Und dann fällt es dir für die Schuppen von den Augen. Und du siehst alles. Du siehst jede dieser Szenen komplett anders. Ich sehe die wie in den Wolfenstein spielen, wo sie das mal weiterdenken. Wie wäre es, wenn die Nazis Amerika erobern? Da bist du ja auch undercover quasi, teilweise in Amerika unterwegs. Und bist mit dieser Nazi-Welt konfrontiert. Und ich finde schon, dass das hittet. Dass es ideologisch missbraucht wird, ist jetzt eine These von dir, die ich aber gar nicht gesehen habe. Weil ich sehe vieles, wie es missbraucht wird, auch bei The Boys und so weiter. Das passiert ja die ganze Zeit. Das habe ich noch nicht einmal bei Peacemaker gesehen. Ich sehe nur rechtskonservative Rechtsextremisten, die sich darüber aufregen, dass James Gunn die ganze Zeit gegen Nazis hetzt. Und das ist ja schon ein Thema, das sich bei ihm so richtig hart durchzieht. Also bei Creature Commandos auch extrem. Da werden Nazis gemeuchelt von einer der Figuren. Ich habe sogar erwartet, dass die ein Cameo hat. Das hätte gepasst, wenn man G.I. Robot da reingeschmissen hätte und er bringt auf einmal alle um. So, das hätte auch dazu gehört, finde ich. Also ich weiß nicht. Ich finde, du wirst von Mainstream-Regisseuren, die so Comic-Sachen machen, und das sage ich jetzt alles bewusst so abfällig, wenig klarere Positionierung gegen Faschismus finden, als bei James Gunn gerade durch seine letzten Projekte durchgezogen. Deswegen finde ich den Vorwurf sehr hart von dir, dass er da hätte, dass das unverantwortlich ist und so weiter, weil ich sehe nicht, dass es missbraucht wird, auch wenn all das, was du gesagt hast, natürlich existiert und tatsächlich passiert gerade. Dieses Umdeuten von einer perfekten Welt. Wir haben das selbst hier in Deutschland mit dem perfekten Stadtbild, was da gerade rumgeht und so. Und das eine Bild ist aber AI-generated. Ich denke, okay, was willst du denn für eine Welt darstellen? Du hast nicht mal ein Foto zu dieser Welt, die du willst. So, anderes Thema. Aber ich sehe das gar nicht so wie du, was das angeht.
Also ich müsste jetzt die Folge noch mal schauen, um das so wahrscheinlich am besten bewerten zu können. Also ich glaube, was man sagen könnte, ist vielleicht, dass so der Anteil von, wie viel von der vermeintlich perfekten Welt gezeigt wird, wahrscheinlich einfach höher ist als diese eine Szene, in der dann Erz verfolgt wird halt von diesen ganzen weißen Leuten. Und dass deswegen vielleicht auch dieses Ungleichgewicht entsteht. Ich, wie gesagt, also eigentlich finde ich das Thema an sich halt, ja, spannend zu behandeln, dass dem wird vielleicht die Folge nicht so komplett gerecht, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass von James Gunn aus ja total klar ist, genau, was eben seine politische Haltung ist. Es wird ja auch in Peacemaker, wird es ja teilweise wirklich buchstäblich ausgesprochen. Also es werden ja so politische Takes wirklich genauso gesagt. Es wird nicht nur angedeutet, es wird irgendwie ein Satz gesagt, wo man denkt, okay, das ist jetzt krass, dass wie wörtlich James Gunn seine Haltung quasi in der Serie unterbringt. Ja. Aber ich kann deine Kritik auch nachvollziehen. Ich hoffe halt eigentlich, wie Marco, glaube ich, auch schon meinte, dass vielleicht diese Welt noch mal Thema wird und das dann irgendwie ausführlicher verhandelt wird. Aber
ich finde es halt sehr hypothetisch zu sagen, das könnte so verstanden werden, während das ganze Werk so das komplette Gegenteil davon behauptet. Wir haben das bei The Boys, sehen wir das teilweise, da verstehe ich das. Aber selbst da denke ich mir immer, wie blöd musst du eigentlich sein, wenn du Homelander nicht verstehst. Aber dass das dann die Rechten instrumentalisieren, ja, das stimmt. Gut, ich weiß nicht, wie viel klarer The Boys sich eigentlich noch positionieren muss. Das ist ja etwas, was den letzten zwei Staffeln ja sogar vorgeworfen wird, dass es sich zu sehr positioniert.
Ja, die haben ja auch diesen ganzen, diesen Instagram-Account, der ein kompletter Satire-Account ist, wo sie ja so tun, als quasi, dass sie als die Wort International die ganze Zeit sprechen und die ganzen Leute darunter schreiben dann die ganze Zeit so zynische Kommentare irgendwie. Aber auf jeden Fall gut, dass du es ansprichst, Fabian. Kann ich irgendwie auch nachvollziehen.
Ich frage mich halt, ob man das nicht auch anders hätte lösen können, warum es die Nazis sein mussten. Kannst ja im Prinzip auch, keine Ahnung, die Südstaaten im Bürgerkrieg hätten gewinnen lassen oder da keine Ahnung. Oder ist die Zeugen Jehovas regieren die USA oder irgendwie so. Also ich find's halt, wenn du wirklich die Nazis nimmst, also das schlimmste Menschheitskapitel, was wir jemals hatten. Und ich fühle mich da sehr unwohl, vor allem auch.
Aber James Gunn möchte vor den Nazis warnen. Er möchte nicht vor den Südstaaten warnen. Er möchte nicht vor den Zeugen Jehovas warnen. Er möchte vor den Nazis warnen. Er möchte vor Faschismus warnen und vor Autokratie. Und warum soll er die da nicht nehmen? Deine Kritik ist ja, er zeigt nicht genug. Aber ich finde, er ist schon sehr eindeutig hier. Und wie gesagt, ich finde, dass eine schwarze Frau vor dieser Masse wegrennt, macht mit mir mehr, als wenn du jetzt irgendwelche SS-Soldaten von einem Konzentrationslager gezeigt hättest in Earth-X, also in dieser Comicwelt. Das hätte jetzt nicht so viel mit mir gemacht. Da musst du schon reingehen und musst schon einen richtigen Film zeigen, wie Zone of Interest oder so. Aber ich finde, für das, was er sich da vorgenommen hat, in FX zu zeigen, hat das schon gut reingehauen, finde ich. Und auch, dass so eine Figur wie Harcourt dann auf einmal auch anders betrachtet wird, weil sie ja auch in ihrem Kostüm und ihrem Aussehen, diesem Idealbild der Nazis, der Frau, die am Herd stehen sollte eigentlich, die Progression geht hier nur so weit, dass sie auch arbeiten gehen darf und nicht nur zu Hause ist. Aber sie entspricht ja genau all diesen Sinnbildern und du siehst es dann auch einfach.
Es wird die ganze Zeit so erzählt, es wird ja ständig erwähnt, dass sie quasi zum ersten Mal eine Hose anhatte in der Folge, als sie quasi die Fake Harcourt war. Weil da meinte doch irgendwie, wie heißt der Typ, der Bruder von Peacemaker, meinte ja irgendwie so dreimal, dass er sie noch nie in was anderem als im Rock gesehen hat, was ja auch so ein Geschlechterbild.
Ich würde sogar in eine andere Richtung denken. Was ich super interessant fand und der mich auch gecatcht hat, war, dass der Vater sich als Nicht-Nazi entpuppt.
Oder auf jeden Fall, ja doch, ja stimmt, als
ja, also
ja doch, als
Nicht-Nazi. Das ist doch interessant, weil wir haben den, wie hieß er mal, Red Dragon. Wir haben den Red Dragon als den Obernazi kennengelernt. White Dragon, aber mit dem roten Ding. Den White Dragon als den Obernazi kennengelernt, natürlich White Dragon. Und der andere, der mit dem blauen, also quasi Blue Dragon, aber wahrscheinlich auch White Dragon, der hat sich als sehr viel differenzierter dargestellt, hat aber auch gesagt, ich lebe halt in dieser Welt. Was soll ich denn machen? Ich hab diesen Krieg nicht gewonnen oder so. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was hier passiert. Ich tue das Beste, was ich kann in dieser Welt, um sie besser zu machen. Und dann hält er schon diesen Monolog. Und ich finde das, weißt du, das zeigt ja auch, dass selbst der Vater nicht eine absolute Konstante durch das Multiversum ist. Dass er auch sozial anders geprägt wurde und sich auch komplett anders entwickeln kann. Dass jeder Mensch eine Chance hat. Du wirst nicht als Nazi hineingeboren in diese Welt.
Wobei er ja als Top-Teil des Top-Trios ja auch diese Rebellion quasi wahrscheinlich bekämpft, oder?
Naja, das sagst du jetzt wahrscheinlich, weil turns out Keith denkt ja, so, Keith. Aber er hat sich daran ja nicht beteiligt. Ich meine, keine Ahnung, was da jetzt genau passiert. Wenn es darum geht, Menschenleben zu schützen, hat er sich wahrscheinlich schon eingeschaltet. Aber er bezeichnet sich halt selbst nicht als Nazi.
Ja, er war auf jeden Fall deutlich.
Viel mehr wissen wir nicht.
Er war auf jeden Fall deutlich vernünftiger auch in dieser einen Szene, wo
ja.
Die das quasi alles verhandelt haben.
Und dann stirbt er aber. Ja. Und das ist ja auch so ein Punkt, genau der hätte jetzt in dem Moment nicht sterben dürfen. Und er stirbt durch die Hände von Vigilante. Und du weißt auch ganz bewusst, glaube ich, nicht, welcher Vigilante es war. Ob es der war aus diesem Universum, der nichts mehr, also beide hassen ja nichts mehr als Nazis, so wird's ja etabliert. Ob es jetzt der aus diesem Universum war, der vielleicht einen guten Grund hat, ihn zu hassen. Oder, was ich glaube, dass es der Vigilante aus Peacemakers Universum ist, der den White Dragon als den White Dragon kennt und natürlich so handelt, weil er es nicht besser weiß. Und dann bringst du diese Dynamik ja sogar auch noch rein, dass nur weil es eine absolute Nazi-Welt ist, natürlich nicht alle Leute so ticken können. Was durch Vigilante personifiziert wird, das durch den White Dragon angedeutet wird, das finde ich eigentlich so ganz. Also, es gibt noch mal eine Ebene dazu, die nicht weiter verhandelt wird. Und das finde ich ein bisschen schade, weil es nur angerissen wird. Es ist etabliert als Earth-X und Earth-X heilt sich wird nicht von heute auf morgen, dadurch, dass Peacemaker anwesend ist, eine komplett andere Dimension. Dazu gehört halt mehr. Und dass das jetzt noch nicht in einer weiteren Folge dann gelöst wurde, kann ich schon verstehen. Aber ich hätte mir trotzdem Epilog gewünscht. Jetzt drehen wir uns alle im Kreis, sorry.
Okay, dann haben wir jetzt sehr umfangreich über diesen Aspekt geredet. Es war mir einfach wichtig, dass wir das auch noch mal ein bisschen kritisch beleuchten, gerade in der heutigen Zeit. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Kommentare, die wir dann da bei YouTube bekommen. Ironie off. Ja, dann lass uns doch mal über das Ende von der zweiten Staffel reden. Da haben wir jetzt ja auch schon diverse Male drauf angedeutet. Ursprünglich, ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet, aber ursprünglich sollte die zweite Staffel ja mit dem Moment enden, in dem Peacemaker und Co. aus dem Checkmate-Gebäude laufen. Also das ursprüngliche Ende war natürlich schon geschrieben, aber James Gunn hatte das dann eben sich so entschieden, ja, ich glaube, da ist ein guter Punkt, wo man Schluss machen könnte. Und das hat er dann seinem DCU-Kollegen Peter Safran gezeigt, das Skript. Und der hat dann zu ihm aber gesagt, nee, das muss das ursprüngliche Ende, das musst du auf jeden Fall wieder hinzufügen. Und jetzt haben wir es eben so, dass Peacemaker von Chris Flagg Senior auf dem Planeten Salvation ausgesetzt wird. Und die zweite Staffel endet also mit einem ziemlich großen Cliffhanger. Marco, du hast jetzt schon diverse Male gesagt, das fandest du nicht so doll. Warum nicht?
Das habe ich so oft gesagt, dass der Akku von meinem Laptop langsam schlapp gemacht hat und ich die Kamera quasi wechseln musste. Was war die Frage nochmal, dass es nicht rund genug ist? Und
ja, was stört dich daran? Warum ist das so ein großer Kritikpunkt, dass das für dich so auch so ein bisschen die zweite Staffel überschattet hat?
Naja, also ich finde es halt komisch, wenn du dramaturgisch einfach kein rundes Ende hast. Du kannst mit einem Cliffhanger enden, das ist nicht mein Problem. Aber du musst eine echte Konklusion haben, einen echten Abschluss von den, zumindest von dem Character-Arc bis dahin, und dass du ihn weiter aufmachst für alles, was später kommt, auch durch einen Cliffhanger, kann immer funktionieren. Aber dass wir das erste Mal bei einem James Gunn-Projekt, das mir überhaupt einfällt, bei irgendeinem James Gunn-Projekt, wo am Ende einfach to be continued dran steht. Im Prinzip steht da to be continued. Bei den Guardians steht, die Guardians, they will return, ne? The Guardians of the Galaxy will return. Das ist was anderes als to be continued und du hörst kurz davor auf. Und so wirkt das hier. Plus die letzte Folge wirkt ja extrem losgelöst von allem. Also selbst dramaturgisch. Das ist die einzige Folge, die eine Stunde geht, die sich sehr viel in Musik, Zeitlupe, Montage verliert, so dass es schon nah an der Parodie ist, wenn sie da aus dem Gebäude rausgehen. Ich glaube, das ist noch nie. James Gunn macht das ja fast immer, dass es in jedem seiner Filme und in jeder seiner Serien einen Zeitlupenwalk der Gruppe gibt. Das ist ja schon parodistisch fast. Aber hier war es das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, da spielen alle. Das hat sich nicht mehr echt angefühlt. Das war, du siehst die Regieanweisung, hier, erzähl mal einen Witz nach rechts und dann lachen alle. Das sieht aus wie ein Werbespot. Vielleicht soll das auch.
Der Einzige, der nicht lacht, ist Judemaster. Ist euch das aufgefallen? Fand ich ein nettes Detail. Halt
den Charakter. Ich fand das alles sehr merkwürdig und off. Und was mir dann erst aufgefallen ist, ist, Adebayo kriegt ja zwei der emotionalsten Szenen in diesem Finale. Also wo ich wirklich sagen würde, also da wird ja auch geheult, wo es wirklich Charaktermomente gibt in diesem Finale. Mir ist dann erst aufgefallen, dass ihre Figur in der zweiten Staffel, außer dass sie natürlich bei diesem Earth-X-Moment glänzt, dass ihre Figur eher so ein kommentierender Mitläufer ist. Sie ist immer dabei und sie hört den anderen zu und sie berät sie ein bisschen, aber sie hat selber keinen anderen Character-Arc, außer dass sie gerade Entscheidungen lebt, aber das ist ja die ganze Zeit so.
Und dass sie Chris hilft ja die ganze Zeit nur eigentlich.
Ja, sie ist eigentlich nur auch da. Sie ist auch dabei, wie man so schön sagen würde. Und dann hat sie auf einmal die zwei großen Character-Szenen, die sie endlich kriegt. Aber das fühlt sich halt so ein bisschen off an, weil das nicht wirklich dahin führte für mich. Es fühlt sich mehr an wie, okay, jetzt kriegt sie aber auch noch was zu sagen.
Ein bisschen wie so eine Klammer, weil es am Anfang der Staffel war und dann am Ende und dann dazwischen ist aber nicht so viel dementsprechend passiert. Da habe ich mich auch schon gefragt, ob sie da irgendwas rausgeschnitten haben, ehrlich gesagt. Aber
ich finde generell, dass diese Staffel, die muss ja sehr viel weniger Drehbuchseiten gehabt haben. Das merkst du ja auch, dadurch, dass die Folgen so kurz sind. Also die ist einfach nicht so rund. Die ist einfach nicht so rund, wie es die erste war. Die ist nicht so rund, wie es die meisten James Gunn-Projekte sind. Und wie du ja schon sagst, da hat sich dann reinreden lassen, das Ende zu ändern. Ich weiß nicht, ob seins jetzt besser gewesen wäre. Glaube ich auch nicht mal. Es ist halt mehr ein Setup. Und nur ein Setup finde ich nicht befriedigend. Das befriedigt dich einfach nicht. Du kannst einen Epilog haben und ein Setup. Das geht auch. Das kriegt auch ein Avengers von 2012 hin. Du hast ein rundes Ende, aber am Ende sagt halt Thanos, mach das halt selber. So. Und es war doch der, ne? Es war in dem Film. Ja. Und das reicht als Cliffhanger, das reicht als Teaser für das nächste Mal. Und das ist hier halt nicht so. Es fühlt sich zum ersten Mal so an im DCU, dass man das gesehen haben muss für das nächste. Ich glaub's immer noch nicht ganz, wie gesagt, aber es fühlt sich halt so an und das ist nicht gut.
Ja, da war ich auch kurz irgendwie dann, als ich das gesehen habe, echt pessimistisch, dass James Gunn jetzt eben doch in diese Falle tappt, dass die Einzelgeschichten jetzt irgendwie nicht mehr wichtiger werden. Und ich war irgendwie echt sauer über das Ende, weil es gibt ja, genau, wir haben ja diese Slow-Walkout-Szene, wo die da alle in Zeitlupe rausgehen. Und dann gibt's ja noch die Konzertszene, wo Harcourt und Peacemaker halt auf dem Konzert sind. Und dann kommt halt diese Setup-Szene. Und ich sag mal so, du hast ja schon gesagt, dass sich die letzte Folge der Staffel fühlt sich einfach komplett anders an. Also da ist der Fokus ja auch wieder komplett anders. Der Fokus liegt wieder auf diesem ganzen Superheldentum und nicht mehr so auf den Charakteren. Und dann kommt halt dieses Ende. Aber in der ganzen Staffel ging es ja eben um diese ganzen Charakterentwicklungen. Es ging um diese Beziehung zwischen Harcourt und Peacemaker. Dann haben die dieses Ende, wo die halt auf diesem Konzert sind, was ja quasi auch wieder so eine schöne Klammer ist zu diesem, was am Anfang in Folge 1 gesagt wird, wir waren auf diesem Konzert oder auf diesem Boot halt. Mhm. Und dann ist halt was passiert. Und am Ende ist sozusagen, wird es so in so einer fröhlichen Version überschrieben, was dann sozusagen an diesem Abend passiert ist. Alles ist perfekt. Wunderschönes Ende. Vor allem, wenn man jetzt weiß, dass es für Peacemaker an sich jetzt für diese Serie keine weitere Staffel geben soll. Und dann kommt so scheiß Türszene. Da war ich so sauer drüber. Und da denke ich mir so, okay, wenn man schon ein Setup macht, dann hätte man das Setup doch irgendwie auch quasi mehr an der Tonalität der ganzen Staffel machen müssen, oder? Weil das hat mich so rausgebracht. Ja. Und dann war ich so richtig, das hat mich wütend gemacht. Das fand ich nicht gut.
Ja.
Weiß ich nicht.
Ja, und ich hatte auch nicht die Gefühle die ganze Zeit bei dieser letzten Folge. Das muss man ja dazu sagen. Es kommt ja wirklich nur mit dem Ende. Du guckst dieses Finale. Ich weiß doch, das haben wir zu dritt geschaut. Wir haben wirklich gedacht so, nee, das schauen wir jetzt so Watchparty-mäßig. Schauen wir das zusammen und wir freuen uns. Und es ist auch schön zu sehen, wie auch dieses Finale, die Montagen, wenn sie durch die ganzen Türen gehen, wenn es auch mal lustig wird, wenn es mal gruselig oder spannend ist, wenn man sich wirklich denkt, okay, was wird wohl in dieser Dimension so sein? Oder sie machen die andere Tür auf und dann sind diese Schädel, die da rumlaufen, die machen direkt wieder zu. Ja, so, sowas, das funktioniert fantastisch in der Gruppe. Wir hatten eine riesige Freude mit diesem Finale. Aber erst so gegen Ende, als die Montage nur noch zu auch enttäuschenderweise zu Oh Lord passierte. Ich sag die ganze Zeit, was für ein geiler Song das ist und wie sehr ich das Intro der zweiten Staffel liebe. Aber Oh Lord, in der Schlussmontage hier fühlte sich so aufgesetzt und falsch an.
Ja, und auch so faul ein bisschen so, irgendwie.
Ja, ein bisschen faul. Faul ist das richtige Wort, du hast absolut recht. Du siehst dann foxische Sam da auf der Bühne und es ist ja dann in dem Moment ja quasi eine Playback-Version, weil du hörst ja die perfekte, gemasterte Version von Spotify, hörst du ja da im Hintergrund und nicht wie ein Live-Auftritt klingt. Und wenn du genau hinschaust, siehst du im Publikum auch James Gunn, der da steht und sich das anhört. Und du merkst einfach nur, okay, du wolltest einfach nur deiner Lieblingsband zusehen, wie sie auftritt hier in deiner Serie. Das ist alles, was du wolltest. Verstehe ich, aber das ist alles, was du wolltest, weil es ist seine Lieblingsband. Das hat er ja immer betont, dass Foxy Shazam das sei. Und alles ein bisschen enttäuschend. Es ist aber immer noch gut. Also es macht mir dieses Peacemaker nicht kaputt. So.
Ja,
ich habe sogar noch einen Kritikpunkt. Also nicht nur, dass es dann unrund ist und dass es nicht so wirklich zum Rest der Staffel passt. Ich finde auch den Cliffhanger an sich enttäuschend. Also du hast schon Thanos angesprochen. Klar, Thanos war jetzt vor Infinity War jetzt auch nichts anderes als ein lila angemalter Dude irgendwie auf einem Stein, so okay, aber da kann man halt sagen, okay, da ist halt irgendwie ein krasser Bösewicht, der im Hintergrund die Fäden zieht oder so, da kann ich mir was drunter vorstellen, das verspricht halt eine spannende Erzählung, aber hier ist es halt ein scheinbar leerer Planet, Salvation. Und jetzt muss man dazu sagen, ich habe die Comics nicht gelesen, also ich musste mich da so ein bisschen erst schlau machen, was das eigentlich bedeutet. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, was das bedeutet. Aber für mich als jemand, der die Comics nicht gelesen hat, war das super langweilig. So einfach nur so dieses. Und ich habe auch nicht ganz verstanden, warum das James Gunn jetzt so wichtig war, diesen leeren Planeten zu zeigen. Aber also in den Comics ist der Planet Salvation wurde einst von den New Gods of Apocalypse als Trainingsgelände genutzt und ist in den Comics voller verlassener Kriegsmaschinen und gefährlicher Kreaturen, also ähnlich wie das, was wir auch im Hintergrund hören. Genau, und obwohl er eben auf den ersten Blick leer erscheint, wimmelt es dort tatsächlich nur so vor Gefahren. Und dieser Planet taucht dann im sogenannten Salvation Run auf von 2007 bis 2008. Wo Amanda Waller und Checkmate den dann eben in ein Gefängnis für die gefährlichsten Schurken der Erde verwandeln, darunter eben Joker, Lex Luthor und Bane. James Gunn hat aber auch schon verraten, dass es in seiner Geschichte dann nicht um Joker versus Lex Luthor gehen wird. Und der Salvation Run, der gipfelt dann in den Comics auch in dem dem Final Crisis Arc, in dem Darkseid die Anti-Life-Gleichung bekommen will. Und ja, also erstmal, das liest sich halt für mich so nicht so, wo ich sage, okay, ich kann genau sehen, wo das hingeht. Und ich finde das super interessant, so halt ein Gefängnis, wo dann die Bösewichte eingesperrt werden. Ich kann natürlich schon verstehen, warum das dann so dramatische Auswirkungen haben wird. Aber es ist jetzt halt, es ist nicht Thanos. Ja, es ist nicht Thanos, der, von dem ich weiß, dass er das die Hälfte des Lebens auslöschen wird oder so. Also ich finde es einfach als Konzept nicht spannend. Weiß nicht, wie seid ihr irgendwie, haltet ihr es gar nicht aus, zu erfahren, wie es jetzt auf Salvation abgeht? Weiß nicht, wie geht's euch dabei? Ja, genau, das ist die Reaktion,
ich meine. Ich bin ganz bei dir, du hast absolut recht. Das ist ein sehr guter Punkt. Also was soll daran, weißt du, vor allem, wir sind ja nicht blöd. Also wir glauben jetzt nicht, dass Peacemaker dort auf dem Planeten sterben wird und das war seine Geschichte. Ich frag mich eher, wie sie es weitererzählen wollen. Das ist das einzig Spannende für mich. Wollt ihr das jetzt Man of Tomorrow essentiell mit einbinden, also Checkmate will er einbinden, dass Lex Luthor mit Rick Flag Senior zusammenarbeitet, will er einbinden, okay. Aber willst du auch Peacemaker einbinden? Und passt das dann noch zu Man of Tomorrow? Passt das zu einem, ich behaupte jetzt mal, wenn er quasi Superman-Sequel ist, dass das kein R-Rated-Film sein wird. Denke ich jetzt einfach mal. Und wie passt dann Peacemaker da noch rein, ehrlich gesagt? Und ist das dann das, was dich antreiben soll? Oder ist das dann in der Post-Credit-Scene, dass Peacemaker da irgendwie noch mal angeteasert wird, dass er doch irgendwie zurückkommt? Weil ich finde es schon wichtig zu sagen, er sagt nicht, dass es gar keine dritte Staffel geben wird, sondern dass einfach keine geplant ist. Und das ist ja auch James Gunn, wenn er vor seinen 5 leeren Seiten jeden Tag steht, dann kommt halt sonst irgendwas dabei raus. Und da er halt so einen Output hat und das auch noch selber greenlighten darf, kommt viel bei rum. Und ich glaube schon, dass irgendwann eine dritte Staffel. Ich glaube, er kann sich nicht gegen den Gedanken wehren. Ich kann mir keine Welt vorstellen, in der sich James Gunn dem Gedanken erwehren kann, Peacemaker eine eigene Serie oder einen eigenen Film zu geben. Eher eine eigene Serie. Dafür fühlt es sich zu sehr für Serie gemacht an. Ich sehe nicht, dass er einen Film trägt. Also, vor allem, wenn es eine Fortsetzung ist von der zweiten Staffel, die man auch gesehen haben muss.
Was ein Spin-off ist von einem anderen Film, ja.
Ja, lass uns doch noch so einen Ausblick versuchen. Also, genau, ihr habt schon gesagt, es ist eben aktuell keine dritte Staffel von Peacemaker geplant. Aber natürlich ist es so, in einem Filmuniversum, die ganzen Figuren können natürlich trotzdem in anderen Filmen oder Serien auftauchen. Und James Gunn hat eben auch schon enthüllt oder klar gemacht, dass Salvation und auch Checkmate, also diese neue Organisation, eine große Rolle in künftigen DC-Projekten spielen werden. Etwa im Superman-Sequel, nicht Superman-Sequel, Man of Tomorrow. Oder auch in der Serie Lanterns, die kommt dann ja auch raus, da wird Green Lantern eben eingeführt. Ich frage mich halt so wirklich, okay, in welche Richtung geht das dann das Ganze? Du hast es ja auch schon gesagt, Marco, also Lex Luthor arbeitet eben mit Rick Flag Senior zusammen und es wirkt halt alles so, als würde es so auf diesen Story-Arc, auf diesen Story-Strang hinauslaufen. Was macht man auf der Erde mit den ganzen Meta-Menschen, die ja so gefährlich sind? Und auch wenn jetzt James Gunn gesagt hat, er möchte diesen Salvation Run nicht 1:1 umsetzen, irgendwie so wird es ja doch darauf hinauslaufen, dass da eben auf Salvation Gefängnis geplant ist. Und und da kommen wir jetzt wieder zu dem, was ich gesagt habe, oder wo ihr gesagt habt, nee, eigentlich muss man Superman nicht gesehen haben, um Peacemaker genießen zu können. Aber wirst du das aufrechterhalten können? Also wird das auch für die zukünftigen Projekte noch so sein? Denn das ist halt schon sehr wichtig, was hier etabliert wird. Und gerade eben James Gunn sagt ja auch, das wird richtig wichtig für die künftigen DC-Projekte. Insofern, Lisa, wie schätzt du das ein? Es ist schon relativ wichtig, dass man das jetzt mitbekommt, was hier in Peacemaker Staffel 2 passiert ist, oder?
Ja, also anscheinend hat er ja auch gesagt, irgendwie, dass es schon viel Setup ist, einfach für das DCU, was jetzt kommt. Ich bin mir nicht so sicher, weil wir haben ja schon drüber gesprochen. Also er sagt ja die ganze Zeit, ihm ist es eben wichtig, dass die Sachen eigenständig bleiben. Deswegen wäre es ja eigentlich quasi die höchste Kunst, wäre es ja, das so organisch einzubinden, dass halt die kommenden Projekte trotzdem so funktionieren. Ich fände es nicht so optimal, wenn jetzt wirklich alles auf der ganze Aufbau jetzt auf Peacemaker quasi draufhängen würde. Auch wenn natürlich James Gunn jetzt großer Fan von dem Charakter ist. Ich habe das Gefühl, meine Taktik wird jetzt sein, mir nicht so viele Gedanken darüber zu machen, sondern einfach so zu gucken, was passiert und dann mir die Sachen rauszupicken, auf die ich mich erstmal freue. Und zwar, das ist der Supergirl-Film mit Millie Alcock. Das ist mein nächstes großes Highlight. Da freue ich mich drauf und alles andere. Ich glaube nicht, dass alles wirklich sich auf Peacemaker aufbaut und ich hoffe auch, dass es nicht zu viel ist, wobei es werden einige Elemente sein. Ich hoffe, es wird nicht diese Marvel-Fizierung jetzt sein.
Ich glaube, was das angeht, ist es schon eine Marvelisierung, aber im Sinne von, das sind halt die Agents of S.H.I.E.L.D. jetzt.
Ja, stimmt.
Und die ziehen sich auch als Konstante durch Marvel und das stört nicht so sehr. Die brauchen nicht eine eigene Serie oder so. Da mache ich mir gar nicht so einen Kopf. Es ist schon eher das Problem, hoffentlich bleibst du deinem Grundgedanken treu, den ich eigentlich mag, dass du nicht alles gesehen haben musst. Auch wenn ich bisher von den Sachen, die alle gekommen sind, jedes einzelne empfehle, bis zu Creature Commandos, bis dahin, ich empfehle alles davon. Und das wäre eigentlich ein Qualitätsstandard, den sie gerne erhalten dürfen. Und ich finde es auch cool, dass sowas wie Clayface einfach was komplett anderes ist. Mhm. Und Clayface ja auch vorkommt in Creature Commandos. Ich verstehe auch nicht, wie diese zwei Charaktere zusammenpassen sollen. Einmal als kleine Nebenfigur und einmal als die Hauptfigur, die einen Film trägt. Ich sehe die zwei, ich sehe es nicht funktionieren, aber ich habe auch nicht die Vision dafür. Deswegen überzeugt mich gerne von eurer Vision. Und es klingt alles so viel und nach so viel Content, aber so viel ist es ja eigentlich gar nicht so in den nächsten Jahren. Also so viel kommt da jetzt auch nicht,
kommt nicht sogar aber drei DC-Sachen nächstes Jahr? Kommt nicht auch Clayface nächstes Jahr? Supergirl?
Clayface drehen sie gerade, deswegen müsste das nächstes Jahr kommen. Also, Supergirl auch, das Splendor Core auch. Und der Superman of Tomorrow kommt früher, als man dachte. Der kommt ja schon 2027. Mhm. Das ist ja schon sehr früh. Also ich hätte einen Superman-Sequel in 3 Jahren erwartet, nicht in 2 Jahren. Das ist krass. Aber es sind nur diese 3 Sachen für ein völlig neues, krasses Universum. Eins davon ist eine Serie, eins davon ist ein kleiner Horrorfilm, in Anführungsstrichen klein. Und der richtig große Film wird wahrscheinlich Supergirl. Was ich sehr revealing finde, ist, deswegen heißt der Film nicht mehr Woman of Tomorrow. Weil du auch Man of Tomorrow machst. Damit sich das nicht zu sehr doppelt. Das ist so, ja. aha. Aber das war's eigentlich. Ich finde, das geht. Das ist nicht so viel. Da hat Marvel in Höchstzeiten viel mehr rausgehauen, wo die Qualitätskontrolle nicht mehr so gut ist. Ich glaube, bei allen kanonischen und Multiversumsgedanken, die wir uns so machen, darf man nicht vergessen, dass ganz Absicht, ob das gelingt, sei dahingestellt, aber seine Absicht ist, wenn es ein gutes Skript ist, machen wir es. Wenn es ein gutes Skript ist, super. Wenn der Regisseur gut ist und die Schauspieler gut sind, aber wir haben noch kein gutes Skript, dann machen wir es nicht. Er hat ja sogar ein Projekt gecancelt. Ich glaube, er hat nicht gesagt, welches es ist. Man vermutet es nur. Wie er gesagt hat, Regisseur fantastisch, Skript halt nicht. Und wir kommen einfach nicht dahin. Und er sieht auch keinen Weg, also ist es gecancelt. Und das ist das, was mich eigentlich positiv stimmt.
Wenn er mit der Einstellung reingeht in das DCU, dann bin ich gespannt.
Jetzt hat ja James Gunn gesagt, dass Peacemaker für ihn oder generell so wichtig für das DCU werden soll, wie Superman oder Batman. Lisa, wenn dir das jemand vor Peacemaker Staffel 1 gesagt hätte, wärst du wahrscheinlich so ziemlich so, hä? Ja, der Dude, der in The Suicide Squad fast gestorben wäre. Kannst du es jetzt, wo du beide Staffeln gesehen hast, kannst du das nachvollziehen?
Ja, also ich finde es auf jeden Fall jetzt realistischer als vorher. Es ist natürlich so, dass jetzt so Leute wie Superman und Batman, das sind einfach so krass etablierte Figuren, die haben ja jahrzehntelange Etablierung in dem Kanon, in den Köpfen von so allen Comic-Fans irgendwie. Da ranzukommen ist natürlich super schwierig, aber so in der kurzen Zeit, die man jetzt hatte für Peacemaker, hat man ihn jetzt ja schon zu einem vielschichtigen Charakter aufgebaut, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass man mit dem weitermacht, wie das genau funktionieren soll. Vor allem, wenn es halt nicht diese krasse Nostalgie gibt wie mit anderen Figuren, da bin ich jetzt gespannt drauf. Aber ich finde die Idee, was ja auch James Gunn generell machen will, auch mal so anderen Superhelden so ein größeres Spotlight zu geben, finde ich eigentlich cool. Ich bin gespannt, wie sie es machen, weil wie Marco sagt, einen ganzen Film trägt, kann ich mir jetzt irgendwie trotzdem noch nicht so richtig vorstellen. Aber dass er mehr im Spotlight ist, auf jeden Fall.
Ich kann es mir für die Welt wird er niemals dieses Gewicht haben. Fürs DCU ist natürlich möglich, weil er gibt mir einfach genug Screentime, dann ist das so. Für mich persönlich ist er das natürlich. Für mich persönlich ist Peacemaker jetzt einer meiner Lieblings-Superhelden geworden oder Anti-Helden. Für mich ist er mehr ein Anti-Held als ein Superheld oder ein Bösewicht, wie er eigentlich etabliert wird. Und hat einen tiefen Platz in meinem Herzen und das reicht. Und ist mir auch egal, ob du das jetzt unbedingt mit Superman oder mit Batman aufwiegen musst.
Also ich bin da ja immer ein bisschen skeptisch, wenn jetzt man merkt, dass so ein Creator so eine Lieblingsfigur hat und die überall einbaut. Ich erwähne nur Dave Filoni mit Ahsoka, der ja wirklich versucht hat, sie in alle möglichen Serien einzubauen und das einfach für mich einfach nicht funktioniert hat. Insofern muss James Gunn noch ein bisschen beweisen, dass das mit Peacemaker besser funktioniert. Und wie Lisa schon gesagt hat, das wird sich erst noch zeigen, weil Peacemaker ist halt einfach nicht Superman und ist auch nicht Batman. Mhm. Dass er eine eigene, witzige, kleine Serie tragen kann, das hat er jetzt gezeigt. Aber wie das dann in der Zukunft ist, ob er dann tatsächlich auch vielleicht neben Superman in einem Kinofilm auftaucht, so als gleichwertige Figur mal sehen, kann ich mir jetzt aktuell noch ein bisschen schwer vorstellen. Aber wir müssen einfach warten, was sich James Gunn da so ausgedacht hat. Ja, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie fandet ihr die zweite Staffel von Peacemaker? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ansonsten danke, dass ihr dabei wart, Lisa und Marco. Vielen Dank an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Marco Risch. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.